Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge, heute aus Basel, live aus Basel sozusagen, mit Andy Kessler und Gerard Wurm. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, du ja extra hier in Basel eingeflogen bist und ja, herzlich willkommen in unserem Podcast erstmal und freue mich auf eine schöne Folge, natürlich auch, weil ihr einen großen Launch schon länger in Bearbeitung habt vom Concept Upper, also wirklich nach 6-7 Jahren das nächste Upper sozusagen und auch das Up, was dann folgen wird. Und ja, werde hab schon viele Fragen, bin heute Morgen das erste Mal das Upper Concept gefahren. Und das ist ja, kann ich ja hier auch im Podcast schon mal vorweggeben, da gibt's ein Video, das guckt euch das in jedem Fall an. Das ist ja immer so schwer in Worte zu fassen, so ein Fahrrad zu fahren. Und das Schönste war eigentlich zurückzukommen und mit Andi stand dann da, wie nass geregnet, wo ich dann zu Andi gesagt habe, Mensch, das fährt sich ja gar nicht wie ein Gravelbike. Das ist ja so ein, ich bin losgefahren und habe mich wie auf so einem Allroad-Rennrad gefühlt. Habe nicht mal gemerkt, dass ich dicke Reifen habe. Das rollte einfach und so weiter. Ja, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Angriffspunkt, ja, ob das später, wenn es denn um die Planung geht, ob man das vorher weiß, dass das so fährt. Machst du das extra oder ist das
ja,
dann?
Man versucht es ja, aber ob das dann alles klappt, ist natürlich ein zweites. Aber, ja. Aber für uns war eigentlich vom Original ab vorwärts war es immer so, dass wir sagen, okay, die Straßenposition vom Radfahrer ist die schnelle Position und dann haben wir die Reifen, um für die zu dealen mit die schlechte Straßen und oder Schotter oder was auch immer. Ja. Das ist eigentlich immer unsere Idee gewesen. Mhm. Und das natürlich, ja, man macht das dann weiter, also dann geht es weiter in diese Richtung. Also die Idee ist immer, dass man fühlt, als ob man ein Straßenrad fährt.
Mhm. Und ja, das kitzelt ihr ja raus dann wahrscheinlich, dass ihr dann noch einen Tick weiter gehen könnt. Und man hat ja so wir Open-Fahrer und Open-Liebhaber, gibt es ja eine riesen Fangemeinde, insbesondere auf unserem Kanal. Ich selber gehöre auch dazu, habe ja 3 solche Geräte bei mir in der Garage stehen, mehr oder weniger. Und dann denkt man ja, gut, was soll man da noch besser machen? Und dann dachte ich, das war tatsächlich das große Risiko, dass das halt, weil wir leben in einer Welt, wo ein iPhone 15 nicht oder ein 14 schon genauso gut ist wie das 17. Also wir reden so kleine marginal Steps nach vorne, Facelifting nenne ich es mal. Ein Golf von vor 5 Jahren sieht genauso aus wie ein Golf heute, nur ein bisschen anders und fährt sich gleich. Und deswegen war ich sehr, sehr skeptisch zugegebenermaßen, wo ich sage, okay, jetzt ein neues Upper. Was sollen sie denn machen? Das fährt sich ja schon so geil.
Das ist auch der Grund, warum es 10 Jahre gedauert hat.
Ja.
Also wir haben immer gedacht, also ich habe immer gedacht, Andy war nicht so, aber ich habe mir selbst diesen Stress gegeben. Also naja, der Up war ja etwas sehr Besonderes, denke ich doch, kann man jetzt sagen. Also wir haben den ersten wirklich Performance-Gravel-Rahmen, der so diesen Trend gemacht hat. Und dann, um dann einen neuen Up oder Upper zu konzipieren, das muss dann auch wieder so ein Schritt sein und das ist natürlich eigentlich unmöglich.
Ja.
Aber das habe ich dann doch viele, viele Jahre versucht und
ja.
Jetzt.
Ja, ist krass. Also wir gehen da ja in die Details später noch ein, aber das ist so im, das ist tatsächlich das, wo ich jetzt momentan ziemlich gehypt bin, wo ich hier sitze. Okay, es ist auch ein Quantensprung in Anführungsstrichen für die heutige Welt. Ne? Also es ist jetzt schon, wo man sagt, okay, fährt sich halt komplett anders. Wir haben mal einen Podcast mit euch auf der Eurobike gemacht, Folge 19 in diesem Podcast-Kanal, die ich euch nochmal empfehle zu hören. Die ist immer noch aktuell. Da sind Zitate, die ich mir rausgeschrieben habe, damit ich sie nicht vergesse, weil sie einfach so gut waren, was ihr auch damals gesagt habt und eure Gründungsgeschichte. Da ist die Geschichte mit Cervelo, deswegen werden wir das heute nicht nochmal alles wiederholen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt auch auf Pause drücken, das nochmal hören, dann wisst ihr, wo ihr beiden herkommt, wo Andy Kessler herkommt, wo seine Fahrradkarriere im Sport und auch im Business mal war. Gerard Wurms Geschichte mit Cervelo, bis hin zum Verkauf von Cervelo und so weiter. Und das ist auch sehr, sehr spannend, eure Hintergründe. Und wird jetzt tatsächlich mal anfangen mit dieser Tradition, die wir so ein bisschen hier an Bord haben, dass wir so Entweder-Oder-Fragen haben, die übrigens in der Folge 19 irgendwie am Ende waren. Ich habe mich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Eigentlich gehören die ans Anfang der Folge. Und sind natürlich andere Fragen als damals. Und viele beziehen sich natürlich auch schon auf das Thema, was wir hier heute haben. Würde ich einfach mal anfangen, immer abwechselnd. Bei dir, Andy, Gravel oder Road?
Gravel. Muss ich noch was sagen dazu, oder?
Nee, ja, kannst nee, du, nee, muss du, aber nicht.
Ich komme ja ursprünglich eigentlich vom Mountainbike. Also ja, ich war lange Mountainbiker, ne? Ja. Und ich bin ja eigentlich erst bei BMC, wo wir ja damals plötzlich unser Besitzer ein Rennradteam ausstatten wollte. Da habe ich angefangen, ein Rennrad zu machen. Aber es hat mich eigentlich nie so fasziniert wie eben jetzt Mountainbike oder Gravel. Bin da so ein bisschen reingerutscht. Und habe natürlich auch angefangen, wirklich mehr und mehr Road zu fahren.
Ja.
Aber eben, wenn ich mich heute entscheiden muss und eben speziell jetzt gerade mit dem neuen Concept-Upper, das wirklich alles machen kann, für mich ganz klar Gravel. Und eines der Hauptthemen dafür, oder zwei Hauptthemen, eines ist Road Safety. Ich fahre da einfach wie mit dem Mountainbike. Ich bin wirklich irgendwo auf kleinen Straßen oder im Wald und ich kann meinen Kopf abschalten. Das ist für mich die Psychotherapie. Und das andere ist einfach so dieses Getting lost in a controlled way. Einfach mal losfahren und bei der ersten Kreuzung entscheiden, links oder rechts, und dann tausendmal diese Mikroentscheidung machen. Das finde ich das Faszinierende an Gravel.
Ja. Ja, Gravel Plus oder Gravel Fast?
Oh, Gravel Plus ist eigentlich, das benutzen wir eigentlich nicht mehr. Das war ja.
Damit habt ihr mal angefangen damals, das ja, Gravel Plus
also,
zu nennen.
Also mit 56B und so. Also 56B ist wirklich die ideale Größe, aber der Industrie geht ja in eine andere Richtung. Oder Gravel Fast. Nein, ich bin mehr von der Gravel Slow.
Mhm.
Also das ist ein bisschen Gravel Plus, aber ja, Gravel Slow sicher. Also. Ja, das für mich geht es um ein Abenteuer. Also ist auch, weil ich einfach nicht schnell bin. Also wäre es blöd, Gravel Fast zu sagen. Und aber so auch wie Andy sagt, also es ist schön einfach loszufahren. Und dann vielleicht hat man schon bei Ride with GPS oder so gesehen. Also vielleicht gibt es da ein kleines Pferdchen, wo man so durchfahren kann, um dann ja, da rauszukommen, und dann versucht man das und dann ist es ja 25% hoch und ja, alles. Aber das ist schön, und dann, okay, gehen wir weiter oder versuchen wir eine andere Art, um da rumzukommen und so. Also das ist schon das wirklich ist ein cool. Abenteuer ist,
ja, ist das schön für mich. Haben wir heute gemacht. Da habe ich gedacht, war mal viel zu viel auf Asphalt, habe ich gesehen, gestrichelte Linie, fährst du mal rein und sonst, wir haben auch 15% zwar, aber das ist schon eine neue Freiheit, auch mit den Fahrradcomputern, die dann eine Karte haben. Stimmt. Schwarz oder unlackiert? Raw.
Raw. Raw. Immer mein erstes Bike ist immer raw. Das war schon immer so. Ich immer die letzten 30 Jahre, früher war es noch Aluminium, raw.
Ja.
Dann irgendwann mit Scott hat man Thermoplasten, war raw. Das erste Bike ist immer raw.
Ja. Gerard, 650B, 700C.
650B und 700C.
Ja, ja, das ist ja die Krux, die du jetzt hast, ne? Dass ja, du 700C entwickelst. Was man aber auch sagen muss, ich bin da selber auf deiner Seite. Ich liebe auch mein White mit 650B und 55 mm Reifen und sonst wie. Lerne aber, dass das mit dem 700C und breiten Reifen auch nicht doof ist.
Nee, also es, naja, also wie schon gesagt, also alle Fahrräder sind gut und alle Reifen sind gut und die meiste also es fährt sich alles.
Mhm.
Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das Fahrrad benutzt, nicht welche Marke es ist oder welche Reifengröße drauf ist oder was auch immer.
Ja.
Es geht darum, man fährt.
29er oder 40 mm Gravel? 29er, da meine ich 700C mit dicken, noch dickeren Reifen. Bist du da eher der 40 mm Typ oder eher der sagt, okay, ich freue mich jetzt auch drauf, da 46 drauf machen zu dürfen?
Ja, ich habe die Frage schon verstanden. Ich bin einfach am Überlegen. bis vor kurzem war es wirklich 40. Habe ich wirklich gedacht, ja, mit 40, das ist alles, was man braucht. Aber ich muss schon ehrlich sagen, mit 45 hast du halt einfach mehr Komfort. Und je älter du wirst, umso wichtiger wird Komfort. Also ich bin heutzutage noch überzeugt, dass 90% der Leute, die sich ein Aero-Rennrad kaufen, eigentlich besser bedient wären mit einem Komfort-Rennrad, weil sie einfach mehr Watt sparen mit Komfort als mit Aero. Und von dem her eben so diese breiteren Reifen, die ermöglichen die einfach noch mehr dieses einfach eben, hey, ich fahre mal überall durch, oder? Und ich erinnere mich eben, mittlerweile hast du irgendwie 45er Reifen, das ist irgendwie herum aufgerechnet auf dem Mountainbike irgendwie, du weißt das wahrscheinlich, 1,75, 1,8. Mhm. Früher sind wir so Downhill gefahren, oder? Mit starren Gabeln, ohne Federgabel und mit diesen Reifen. Also du kannst halt wirklich einfach noch einen Tick mehr machen. Mhm. Aber willst du schnell sein, dann bist du bei den 40er Reifen.
Ach, gehen wir mal zum Rennrad rüber. 28 mm oder 32 mm?
35.
Das ist die beste Antwort. Da glaube ich ja, dass das auch kommen wird. Also 32 Roubaix sind ja alle schon 32 gefahren. Und irgendwo habe ich gehört, dass diese 35er, der im Peloton unterwegs waren, angeblich ein Conti 5000 STR in 35 ist, der nur als AS umgelabelt wurde. Also der dass da vielleicht von, also da muss, glaube ich, von, ich glaube, die Performance-Reifen müssen 35 dann.
Ja, und den Conti 32 ist ohnehin größer. Und wenn man das jetzt auf einen modernen, also ich fahre den 5000, was er TL, bla bla, in 32 und der ist auf meinem Rad das 35.
Ja,
weil ich da eine breite Felge haben und dann der Reifen ist schon zu groß.
Ich kann mir auch vorstellen, dass mindestens bei Roubaix 35, irgendwo ist momentan noch diese Schwelle, wo den, glaube ich, den Profis das zu schwer wird mit den Reifen. Aber wenn man das so.
Aber bei Roubaix macht das auch nicht aus, weil da klettert man 3 Meter im Total.
Also, ja, da ist es dann, wurscht. Ja. Bergauf oder geradeaus?
Bergauf. Die Frage hätte sein müssen: bergauf oder bergab?
Ja, also gut, bergab ist noch, hast du noch mehr Spaß dran?
Schon.
Okay.
Aber lieber bergauf wie geradeaus.
Ja.
Seitdem ich in Holland gelebt habe, hasse ich geradeaus. Weil da war geradeaus immer mit Wind. Ich fahre lieber einen Berg hoch, dann weiß ich, bin ich oben.
Ja,
ich weiß, ich habe irgendwie 10% Gefälle wie dieses blöde geradeaus.
Ja. Aero oder Komfort?
Komfort.
Das ist eigentlich auch nur, die Frage ist auch nur drin, weil das neue Rad ja beide Komponenten jetzt mittlerweile drin hat. Aber gehen wir später drauf ein. 50 Kilometer oder 250 Kilometer?
Pro Stunde?
Jetzt oder früher?
Ja, was so deine Präferenzen sind.
Hey, du, jetzt eher 50.
Ja. Was ist dir wichtiger, gerade Auslauf oder agiles Lenken?
Agiles Lenken. Aber die können auch sehr gut zusammen funktionieren in einem Rad. Also ist eigentlich kein Entweder-Oder.
Okay. Günstigstes Produkt oder bestes Produkt?
Bestes Produkt.
Perfektionismus oder schnelle Ergebnisse?
Kann ich antworten?
Ah!
Nein, ich lasse Gerard antworten.
Phone a friend.
Perfektionismus. Also, nicht für mich.
Ja.
Ich bin eher schnelle Ergebnisse.
Ja. Beobachten oder machen?
Fragst du mich? Oder jetzt fragst du
ja. Kann ich auch normalerweise euch beide
bei diesen Dating-Shows ist ja immer umgekehrt.
Ja.
Erst vom Machen, das ist sicher.
Ja.
Also übernehme ich diesen.
Ja. Okay. Wo sind wir denn? SRAM Explorer 13-fach oder Mullet? Gerne auch als Transmission.
Ich? Mullet.
Mullet.
Ich lebe in der Schweiz.
Ich nicht.
Jetzt könnt ihr auch beide antworten. Ich bin hier sowieso komplett durcheinander gekommen, wer was. Shimano, SRAM
hat man am letzten Mal.
Shimano oder SRAM, frage ich dich, Gerard.
Also SRAM hat jetzt einfach die besten Produkte für die Art von Fahrräder, den wir bauen. Mhm. Aber Shimano wird natürlich auch wieder zurückkommen mit etwas, was super ist. Aber also wenn wir heute das sehen, ist hat SRAM das einfach sehr gut gemacht. Also mit dem Transmission und aber auch mit Zweifach und ja.
Große Kassette oder kleine Gangsprünge?
Große Kassette.
Aero-Laufräder oder leichte Laufräder?
Also ich weiß nicht, was war es? Aero oder leicht?
Ja.
Ja, so wie ich fahre, dann würde ich sagen leicht. Aber breit würde ich eigentlich sagen.
Mhm. Diese Innenmaulweiten, die immer breiter werden, da bist du ein Fan von oder also so was ZIP zum Beispiel macht?
Naja, ich habe ja bei ein anderes Unternehmen ja vor, was ist es, 5 oder 6 Jahren schon einen 40 mm breiten Reifen gebaut mit 29 mm inner. Also das funktioniert super.
Ja.
Der war da nicht leicht, der war Aero, aber.
Mhm. SRAM-Bremsen oder Shimano-Bremsen?
Mittlerweile SRAM-Bremsen. Wirklich, die haben einen großen Schritt vorwärts gemacht. Ist wirklich cool. Du kannst, ich finde, du fährst wie mit einem Bike, mit einem Finger bremst du. Der Rest hast du im Lenker und von dem her hast du noch ein bisschen bessere Kontrolle.
Ja, also aber, als ehemaliger Downhiller hast du ein Gefühl dafür.
Aber seit einem Jahr, aber das ist wirklich seit einem Jahr. Vorher war Shimano klar besser.
Ja. Perfektes Design oder perfekte Technik, Gérard?
Das ist eine blöde Frage. Technik natürlich.
E-Mountainbike oder E-Gravelbike?
Das ist ganz klar. Ich habe immer gesagt, wenn ich auf dem Rennrad, also wir hatten die Diskussion ein paar Mal, wenn ich auf dem Rennrad oder dem Gravelbike nicht mehr alleine fahren kann, dann fahre ich kein Rennrad oder Gravelbike mehr. Hingegen beim Mountainbike ist es halt schon cool, weil du fährst diese Trails, die du normalerweise runterfährst, die fährst du auch hoch. Also ich habe mir wegen meinem Sohn, weil ich den Berg hochziehe, der will nur runterfahren, habe ich mir vor 2 Jahren wirklich, also mit viel Federweg, so 170 Federweg, Bosch Race Motor. Und das ist, ja, das ist schon noch geil. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich jetzt das hier sagen darf, aber so legales Motocrossen. Und halt eben die technischen Trails fährst du eben auch hoch. Also von dem her sehr spielerisch. Und dort, für mich persönlich, das ist wirklich, dort sehe ich den Motor. Aber ich würde jetzt kein Gravelbike oder Rennrad mit Motor fahren.
Insbesondere in Europa ist eben, ja den 25 Kilometer Limit ist ja auf der Straße oder im Gravel ist ja Kombination von Straße und andere Sachen. Ist ja blöd. Dort, wo man es dann benutzen soll, hört der Motor schon auf.
Ja, da bin ich auch ganz...
Ja, also wenn es jetzt so wie in Amerika ist, ich glaube 20 Meilen, oder?
Ja, 32 Kilometer wäre schon...
32 Kilometer,
ja, das wäre schon... Ist das hier in der Schweiz nicht auch 32?
Nein, ist 25.
Auch 25?
Ja. Okay. Nee, das wäre dann schon ein anderes Thema, oder? Aber so wie es jetzt ist, macht es überhaupt keinen Sinn.
Nee, aber wenn es super leicht wäre... Ja. Und man braucht es wirklich, um in eine Gruppe zu fahren und die Berg hoch mitzukommen. Genau. Und wenn es schnell geht, sitzt man im Windschatten von einer, der mehr Kraft hat. Dann ist es schon schön. Aber dann sagen die Leute auch, okay, aber wenn jetzt wenn das Fahrrad 4 Kilogramm mehr wiegt, dann funktioniert das nicht. Das muss dann wirklich ein super, super leichtes System sein.
Ja. Nochmal Blick über den Tellerrand. Lastenrad oder Faltrad?
Oh, Lastenrad.
Rippenbruch oder Schlüsselbeinbruch?
Oh. Sehr aktuell, Rippenbruch, doppelter Rippenbruch. Ja.
Und was ist, hast du beides schon gehabt?
Nein, Schlüsselbein noch nie.
Nee, ich dachte, hättest du vielleicht gehabt. Hätte man mal fragen können, was
schlimmer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir einen Schlüsselbeinbruch viel angenehmer vor. Also nicht beim Brechen, aber nachher.
Ja.
Weil, also ich muss schon sagen, so eine Rippe, die hat mehrere Funktionen. Eine ist, dass die Lunge drin ist und wenn du atmest oder niesen musst oder ich bin Heuschnupfen-Patient und ich bin also froh, ich hatte es vor ein paar Wochen gehabt und nicht jetzt.
Ja. Schweizer Berge oder holländische Berge?
Da gibt es eine lustige Anekdote. Es gibt keine holländischen Berge. Doch. Wo ich bei Cannondale gearbeitet habe, da war ich mit Henny Kuiper, legendärer Straßenrennfahrer, unterwegs. Und er hat gesagt, wir gehen jetzt an seine Strecke, wo er Intervalltraining macht. Und dann sind wir über so eine Autobahnbrücke gefahren. Und irgendwie 10 Minuten später habe ich gefragt, ja, wo kommt denn jetzt diese Intervallstrecke? Und er hat gesagt, ja, wir sind schon lang vorbei. Das war diese Autobahnbrücke. Es gibt keine holländischen Berge. Und wenn, dann ist es eine Müllhalde,
wo sie rennen fahren. Der Wind wird ja entsprechend genannt.
Ich habe vorige Woche Amstel Gold Tourenversion gefahren. Also da hat man auch 3000 Höhenmeter.
Ja, ja. Ja,
ja. Sind, ah, ja, die sind natürlich kurz, aber da hat man was war 27
aber Hügel. Vielleicht oder so. Die holländischen Berge, da sagt man was ja auch, eigentlich Wind. Ist der Wind. Ja. Ja, das ist
nee, dann, soll, dann nehmen wir den Schweizer.
Ja, ja, ne, den Wind hat keiner Bock drauf, glaube ich. Egal.
Also wenn Rücken ist okay.
Rücken ist okay, ja. Rücken stimmt, ja, ja.
Man muss ja so lange warten, bis man wieder nach Hause fahren kann,
ja, ja.
Wenn der Wind gedreht ist. Das ist ja das Problem.
Andi, letzte Frage, Amsterdam oder Basel?
Ha. Das ist eine gute Frage. Als Stadt Amsterdam, aus außerhalb von der Stadt Basel.
Okay. Gerard, letzte Frage, Basel oder Amsterdam?
Also ich schließe mir da gerne an.
Okay. Ja, ja, sehr schön. Das waren jetzt schon mal die Fragen. Die Gravelbikes, jetzt ist es ja so, dass wir diesen Podcast da gemacht haben vor fünf, fast sechs Jahren, wo ihr mit dem Gravelbike schon ein bisschen am Markt war, aber auch so ich so das Gefühl hatte, es wurde, da ging das auch, rampte das insgesamt so ab, dass irgendwie ganz viele Firmen mit Gravelbikes angefangen haben, viele auf einmal auch abgesenkte Sattelstützen hatten, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, was ist so die Gegenwart, Zukunft des Gravelbikes? Sind wir jetzt an so einem Punkt, wo wir so viel Diversität haben, dass wir schon fertig sind, inklusive ja auch noch ein Rad, was ihr jetzt baut oder vielleicht auch noch in den Köpfen habt? Oder passiert dann noch ganz, ganz viel? Oder ist es auch schon wieder der Gegentrend Rennrad, den ihr vielleicht auch seht? Wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass da der ein oder andere überspringt.
Naja, ich denke, also wenn wir da angefangen haben mit dem Gravelrad, dann ist natürlich, okay, man konzipiert etwas und dann, okay, dann folgen manche und dann, also wenn dann ein paar gefolgt haben, dann denken die Nächsten, denken, wir müssen etwas anderes machen. Also dann geht so einen diverging, also divergenten, ja. Situation, wo man alles versucht, natürlich, man Cannondale Slate mit dem Lefty, mhm. Oder man hat ja, also man hat all diese verschiedenen Sachen, also 650B oder 700C und dann nach ein paar Jahren, dann konvergiert das wieder, weil jeder so ein bisschen herausgefunden hat, was funktioniert oder was der Markt will oder was auch immer. Und dann wartet man wieder auf den nächsten Trend, um das wieder zu divergieren. Und ich denke jetzt, was wir jetzt gesehen haben, ist ja, wir hatten so ein bisschen einen Trend, dass alles so ähnlich aussieht, so wie die Kettenstreben, so, dass jeder so das Gleiche hat. Aber dann jetzt haben wir auch den Moment, wo der Gravelmarkt so groß ist, dass man jetzt wieder divergieren kann, weil auch wenn man etwas jenseits vom generellen Interesse baut, kann man da noch genügend Stück davon bauen, weil der Markt jetzt so groß geworden ist. Also jetzt kriegen wir wieder, also man hat natürlich Aero Gravel, wie du weißt.
Ja, ja.
Und jetzt kriegen wir dann vielleicht Full Suspension Gravel. Wir haben dann den Superleichten, wir haben ein bisschen den für alles, von alles was, wir haben wirklich den Wettkampf-Gravel und wir haben den drei Wochen Backpacken-Gravel. Also jetzt, aber der Markt ist jetzt genügend groß, dass da auch Platz dafür ist, dass all diese verschiedenen Sachen funktionieren. Und das braucht auch nicht mehr zu konvergieren, weil das sind teilweise verschiedene Märkte für verschiedene Leute, die etwas anders damit auch machen wollen. Also es heißt jetzt noch alles Gravelbike, aber ist ja etwas ganz Unterschiedliches. Was natürlich beim Straßenrahmen auch der Fall ist, natürlich, wenn man, also der Straßenrahmen, der Pogacar braucht, ist ja total anders von was wir brauchen oder was. Mhm. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Und ja, natürlich, ich denke, es gibt noch genügend zu tun beim Gravelrad, weil da so diesen Submarkten auch immer da sind, um auszuprobieren oder zu sehen, was man da machen kann.
Ist denn dieses Thema mit der eierlegenden Wollmilchsau? Ich erinnere mich an mein erstes Upper, wo ich auch ein Video gedreht habe und gesagt, ich habe drei Laufrad, da haben sogar Mountainbike-Laufradsatz. Mountainbike, Rennrad und Gravel, ne, Gravel und Mountainbike nochmal extra separat drin gehabt. Ist das Thema denn auch jetzt vorbei, weil man sagt, okay, die Menschen wollen keine Laufräder mehr wechseln oder ist das eher die Ausnahme? Gefühlt habe ich so das wahrgenommen, dass man doch lieber ein Rad hat, was so fertig dasteht und man fährt los und nimmt das andere Rad für was anderes.
Ich denke, dass so ein paar verschiedene Sachen da passiert sind. Also ich denke, am Anfang haben Leute gesagt, okay, ich kaufe mal ein Gravelrad, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich damit machen soll oder kann. Also ich weiß nicht, wie ich ein Gravelrad zu Hause fahren kann, weil ich noch nie Gravel gefahren bin. Und dann ist es schön, wenn man einen Rahmen kaufen kann, der so wirklich sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Und vielleicht kauft man den 3 Laufräder, vielleicht auch einen, aber nach 6 Monaten sagt man, ich brauche doch etwas anderes, man kauft einen anderen, verkauft ihn. Also diese Universalität, der war schon schön und wichtig am Anfang, weil die Leute einfach nicht wussten, was da in Amsterdam oder in Basel oder wo immer nützreich sein könnte. Aber jetzt, ich denke, was wir jetzt sehen, dass die Leute wissen jetzt, wie sie ihren Rad fahren gehen, teilweise. Und das andere ist, dass die Reifen viel besser geworden sind. Also wenn wir da angefangen haben, waren die Reifen also große Straßenreifen oder kleine Mountainbike-Reifen oder, also es gab doch nicht so viel. Und jetzt haben wir, also die meisten Reifenproduzenten haben jetzt 5, 6 Modellen von spezifischen Gravel-Reifen. Also man kann jetzt auch den Reifen finden, der einfach alles machen kann, wo du fährst. Und dann brauchst du auch nicht verschiedene. Und wie du auch heute gespürt hast, also die Reifen in Kombination mit dem richtigen Rad sind jetzt so gut, dass man mit Profil auf der Straße fahren kann, ohne das Gefühl zu haben, dass man langsamer geht, als man auf einen Straßenrad gehen würde.
Ja, das Spannende heute bei der Probefahrt war, wenn ich jetzt mit verbundenen Augen gefahren wäre, hätte ich zwar wahrscheinlich auch einen Rippenbruch mindestens, aber mit verbundenen Augen tatsächlich, den Test kann man ja gar nicht machen. Mit verbundenen Augen habe ich das Gefühl gehabt, ich fahre auf meinem Mind mit 32 mm Reifen. Man hat diese Reifendicke nicht mehr gespürt. Und die sieht man nur noch. Das ist ganz spannend bei dem Rad natürlich, wo ich aber auch das Gefühl habe, dass da wirklich extrem viel passiert ist gegenüber dem alten Upper. Und ich meine, habe auch so ein bisschen so, wir hatten ja die Scheibenbremse als, das war auch ein schönes Zitat vor 5 Jahren, wo du gesagt hast, die Scheibenbremse ist ja gar nicht, die ist nicht zum Bremsen da. Die ist dafür da, dass mehr Reifen in die Fahrräder reinpassen. Also das Offensichtliche ist, man denkt, Scheibenbremse, Rennrad, geil, man kann besser bremsen. Und das Unsichtbare, was eigentlich viel, viel wichtiger ist, dass auf einmal die Rahmen komplett anders gebaut werden können. Weil du nur noch diesen einen Punkt hast, wo die Bremse ist und der nicht mehr irgendwie stört und im Weg ist, um andere Gabeln zu bauen, um vielleicht sogar Suspension einzubauen, was auch immer. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Und dass das damals so die Revolution für Gravel, glaube ich, die Scheibenbremse war, haben wir damals schon festgestellt. Und ist es heute so, dass die Reifenvielfalt, dass wir halt Gravel-Reifen bis 45, 46 mm, teilweise noch mehr oder auch 38er Slicks, 35er Slicks, wie wir vorhin schon hatten, 32er Slicks, die auf 35 aufbauen, wegen die breiten Maulweiten auf einmal werden, die Laufräder werden breiter. Dass das die neue Reifenfreiheit ist, während es früher die Scheibenbremse war, dass wir jetzt in Anführungsstrichen noch mehr Freiheit haben, weil auf einmal die Auswahl da ist. Und das vielleicht auch die Initialzündung ist, zu sagen, jetzt können wir auch andere Fahrräder bauen. Das heißt, so ein Fahrrad, was ihr jetzt gebaut habt, hätte ja vielleicht vor 6 Jahren gar nicht funktioniert. Weil die Leute nicht educated waren. Sie wussten nicht, was sie mit dem Gravelbike machen sollen und weil es keine Reifen gab und die breiten Maulweiten noch nicht.
Naja, da musste man einen sehr, sehr schmalen Mountainbike-Reifen benutzen oder so. Das, ja. Aber das ist jetzt natürlich immer so, dass man jetzt denkt, okay, deshalb reden wir auch sehr oft mit den Reifenproduzenten, weil wir müssen dafür sorgen, dass, okay, wenn wir eine Idee haben, die vielleicht in 2, 3 Jahren auf den Markt kommt, dass auf dem Moment auch der Reifen da ist. Und am Anfang war das natürlich nicht so. Also wenn der erste Up produziert wurde, dann man konnte auch den Reifenproduzenten nicht erklären, was man braucht. Also haben wir einfach gesagt, okay, sehr leichten Mountainbike-Reifen, ja, das wird schon passen. Aber jetzt verstehen das natürlich. Und dann kann man auch zu Schwalbe gehen oder so und sagen, okay, kommt von dieser Art von Reifen auch noch einen Breit drin oder auch noch einen dies oder das. Ja. Jetzt ist es auch sehr viel einfacher. Also und für mich im Allgemeinen, also der Entwurf von einem Rahmen fängt immer mit dem Reifen an.
Okay.
Aber das braucht nicht notwendigerweise ein bestehender Reifen zu sein, aber letztendlich, also bei der Straße etwas weniger, aber mit dem Gravel, alles fängt bei der Reifen an.
Das heißt, wenn du, du musst ja eine Geometrie um die Reifenbreite und um den Laufradsatz herumbauen, damit das auch sich vernünftig fährt, ne?
Jetzt. Also bei der Reifenbreite und der Reifen allgemein, der Breite insbesondere, definiert, wie man denn das Rad benutzen kann. Also der Reifenbreite ist eigentlich alles. Das, also Andy sagt auch immer, also der Straße oder Gravel ist alles Unsinn. Wir haben 35 mm, wir haben 45 mm, wir haben 55 mm. Das definiert eigentlich, was der Rahmen ist. Ob man das jetzt Allroad oder Gravel oder Straße oder was auch immer nennt, ist eigentlich egal.
Ja, die Räder können ja heute fast alle auf
Gravel. Ja, es müsste eigentlich eben ein abgedroschener Begriff wie Freeride sein. Du fährst einfach dort, wo du willst. Wie du willst, wo du willst.
Sind denn jetzt die Veränderung selbst im Profi-Radsport ist ja so, dass sich Rahmengeometrien im Moment ändern. Die sitzen ein bisschen kompakter, kürzere Kurbeln kommen auf einmal ins Gespräch, wo auch aber nicht jeder von überzeugt ist. Sind die Geometrien auch im Wandel? Und wenn du als Entwickler jetzt sagst, okay, ich baue ein neues Fahrrad, fließt das da irgendwie rein, tauscht man sich aus mit Menschen, beobachtet man viel? Oder sind wir geometriemäßig doch immer noch da, wo wir immer waren? Und weiß ich nicht. Also kann man sagen, dass eine Geometrie moderner wird, anders wird, sich verändert über die letzten 10 Jahre?
Ja, also man beobachtet alles und man versucht so viel wie möglich, mal Sachen auszuprobieren. Also für die Geometrie sind zwei Sachen natürlich. Ist die Geometrie der Fahrer, also die Position vom Fahrer und wie man denn das Tretlager, Sattel und Lenker da zusammenstellt. Und das andere ist natürlich die Lenkgeometrie. Und die Lenkgeometrie ist immer in Bewegung, weil die Reifen sich ändern. Wenn die Reifen sich ändern, für den man das Rahmen konzipiert, dann muss man auch die Lenkgeometrie verändern.
Und ist Geometrie, Fahrradgeometrie immer eigentlich so ein Kompromiss, wenn man da vorne einen Zentimeter mehr macht, weil man besser lenken will und hinten wieder einen Zentimeter weniger und so weiter? Ist das auch, ich bin da ja selber noch Laie leider, ich würde es auch gerne verstehen, aber wenn man dann irgendwo anfängt, irgendwo was zu ändern, dann muss man doch wahrscheinlich wieder das Geodreieck nehmen, virtuell, und dann gucken, oh, jetzt muss ich aber da unten wieder was verändern. Was ist das für eine Art von Mathematik oder für ein Denken? Wie muss man sowas sich vorstellen, als Laie?
Naja, Kompromiss ist dann, hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, aber man muss natürlich den Balance, wie heißt das?
Balance ist ein gutes Wort, stimmt. Ja, ja.
Zwischen diesen verschiedenen Sachen. Also man auf Englisch kann man sagen, you can have anything, but not everything. Also das ist möglich, das auch, aber nicht beides zusammen. Ne? Und ja, also natürlich, alles hat einen Effekt auf alles, wenn man sich das, es wäre ein bisschen blöd, um den Front Center sehr viel zu verlängern, aber die Kettenstreben zu verkürzen, weil dann natürlich zu viel Gewicht auf dem Hinterrad kommt und fast nichts auf dem Vorderrad, und das ist für den Handling nicht nur super. Alles hängt miteinander zusammen. Aber ja, ich denke, vielleicht hast du das auch heute gespürt, dass das Handling jetzt viel besser ist, als es war, und noch viel mehr so wie den Straßenrad. Ohne dass man da auf dem Gravel oder Single Track das Gefühl hat, oh, ich habe keine Kontrolle oder also.
Ja, es lenkte sich sehr agil. Was mir auch sofort aufgefallen ist, sind, dass ihr jetzt verschiedene Gabeln für verschiedene Rahmen, also Toe-Overlap nicht mehr. Also dass ich mit dem Zehen bin ich nicht mehr ans Vorderrad gekommen und solche Sachen. Das war schön. Und die Entwicklung des neuen Apps und Start der Planung, seit wann ist das bei euch im Kopf? Und du sagst, gehst von der Reifenbreite. 2015.
Also den Tag, dass der Original-App fertig war, denken wir nach über. Aber ich muss sagen, also für viele Jahre haben wir gedacht, also ja, normalerweise ist es so, man fährt etwas und dann denkt man, ich hätte lieber, dass das ein bisschen so war oder das ein bisschen so. Und bei Up & Up hat das eigentlich sehr lange gedauert, dass wir nicht gesagt haben, okay, ist eigentlich gut so, brauchen eigentlich nichts Neues zu machen. Und dann, vielleicht die letzten paar Jahre, weil natürlich mit den Reifen jetzt viel passiert. Und das hatten wir dann im Wald natürlich, haben wir die großen Reifenfreiheit, aber wirklich konzipiert, also mehr für den alten Mountainbiker als für den alten Straßenfahrer. Also der Wald konnte das schon, aber nicht mit dem Gefühl und dem Handling und so, was man bei den, auch sehr schön, aber nicht so wie beim Up oder Upper. Mhm. Also war es schon Zeit, um da für den, und das ist dann vielleicht, vor 3 Jahren, dass wir dann wirklich seriös.
Da geht es dann konkret los. Und dann fängt man ja mit dem leeren Blatt Papier an. Ist es dann so, dass hast du da, Andi, überhaupt Einfluss drauf? Oder was fließt da ein? Also die Kunden, die vielleicht irgendwas wollen, ihr selber, die ja was wollt, und der Markt, der mehr hergibt, der Markt, der was will. Ihr geht jetzt ja auf so eine Aero-schnelle Geschichte, ohne unkomfortabel zu werden. War das von Anfang an so geplant?
Also ich glaube, das Spannende bei uns ist ja wirklich, dass wir eben nicht eine Marktresearch machen und dann sehen, was machen die anderen und dann finden, oh, das ist noch eine coole Idee. Es ist wirklich, ich denke immer wieder, genau wie du vorher gesagt hast, was kann man noch Neues machen, wenn Gerard schon 20 Ideen hat. Das ist zum Teil auch das Spannende in dieser Abschlussphase, oder? Wo ich finde, hey, ich bin der Kommerzielle, jetzt müssen wir abschließen und der Share hat nochmal eine Idee und bringt die nochmal rein und die finde ich, ja, ist ja schon sehr geil, aber hey, irgendwann müssen wir, sind wir vor diesem Tor und irgendwann muss man ein Tor schießen, oder?
Ja, ja.
Von dem her eben, also es ist sicher eine gewisse Diskussion, aber die Entwicklung ist Gerard, oder? Er ist da wirklich, sage ich mal, er ist das Computergenie, eben er hat sehr gutes Feeling für Geometrien eben zum Beispiel, was ich nach wie vor finde, ist total unterbewertet. Er kann dir wirklich sagen, von der Zeichnung her oder von den Maßen her, dieses Rad fährt sich so. Und ich bin da gar nicht gut, oder? Ich habe keine Ahnung von Geometrien, mir interessieren diese Winkel nicht. und ich setze mich auf ein Rad und ich finde geil oder nicht geil, oder?
Ja, ja, ja.
Und das ist auch, denke ich mir, das Spannende der Zusammenarbeit. Und klar haben wir dann in der Entwicklung gewisse Sachen, die wir diskutieren, wie, hey, muss es das so viel Reifenfreiheit haben oder nicht? Aber eigentlich der ganze Rest, und das ist eigentlich wirklich dort, wo eben Gerard einfach ganz viele Ideen hat. Und was wirklich auch sehr spannend ist, dass es eben nicht irgendeine kommerzielle Entwicklung ist, gar nicht, oder? Also es ist wirklich eigentlich Scratch. Und es gibt eigentlich diesen, also beim ersten Up war das ganz extrem, da gab es eigentlich gar keinen Kunde dafür, oder? Das ist einfach ein Bike, das wir für uns bauen wollten. Also seitdem ich Gerard kenne, ist immer mit dem Rennrad Offroad fahren gegangen. Ich weiß noch, die erste Ausfahrt bei Cervelo ging er plötzlich da links weg in einen Feldweg und ich habe gedacht, wieso fährt er jetzt mit diesem doofen Rennrad in diesen Feldweg? Da gibt es doch ein Mountainbike dafür. Und ja, das ist das Spannende, denke ich, an unseren Produkten, dass sie wirklich überraschen, weil sie eigentlich nicht für etwas Bestehendes gemacht werden und komplett neu sind und auch out of the box sind, oder?
Und die DNA des neuen Fahrrades?
Ich würde mal sagen, also was er sagt, ist nicht ganz korrekt, weil er hat sehr viel Einfluss auf, wie jetzt den Upper Concept aussieht und was er kann. Also ja, es ist nicht, dass das Ende jetzt das Design macht oder so, aber wenn ich 3 Ideen habe, dann sagt er wohl, also wer von diesen 3 für ihn das Beste wäre. Also er weiß sehr genau, was er will. Vielleicht ist es dann für mich, um auszufinden, wie wir das machen können. Aber es ist nicht so, dass ich da 3 Jahre weggehe und dann zurückkomme mit einem fertigen Rahmen und dann kann... Also Andy, ohne Andy wäre es auch nicht möglich.
Und jetzt ist es ja so, oder ich glaube, da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen, dass man ja sagt, okay, Facelifting, das witzigerweise könnte man ja sogar auf den ersten Blick denken, wenn jetzt, man sieht zwar, oh, vorne hat sich viel geändert mit Aero und ansonsten ist es weiter für den Laien wahrscheinlich ein Open, klassisch, wie es immer aussieht. Ich meine, das alte Open hat, war, glaube ich, oben gerade, hier haben wir jetzt ein bisschen Slope, ne, und solche Sachen, das erkennt man vielleicht schon, aber schon so auf dem zweiten Blick. Warum habt ihr euch nicht für die Evolution entschieden, sondern gesagt, also du wirst ja wahrscheinlich nicht das alte ab im Computer aufgemacht haben und gesagt, ich ändere mal hier was, ändere mal da was, sondern bei Null angefangen haben, oder?
Ja. Naja, also wir, ist vielleicht ein bisschen auch an unserem persönlichen Ethos, aber wir glauben wirklich nicht, dass jedes Jahr etwas Neues als Kunde eine gute Idee ist. Und dann brauchen wir das als Unternehmen auch nicht zu machen. Also um jetzt jedes Jahr wieder, oh, das ist das neue Modell, das ist 1% anders, aber damit ist alles, was alles andere vom voriges Jahr ist jetzt alt. Und also ja, also wir auch unsere eigenen Räder, die haben wir schon viele, viele Jahre. Und das, ja, ich denke, das ist doch irgendwie, ist das die Zukunft, dass man die Sachen länger benutzt. Naja, und dann kann man also ein paar Jahre warten, bis man ein neues Produkt hat und dann kann man auch wirklich viel reinstecken. Wir haben auch kein Modelljahr oder so. Das ist jetzt den neuen Upper und das wird ja für ein paar Jahre das neue Upper bleiben.
Ja, ja.
So wie es auch beim alten Upper war.
Und tatsächlich bei Null angefangen?
Ist das dann also da waren schon ein paar Sachen, die bekannt waren, also zwei Laufräder, Lenker, Sattel, also aber ja, für den Rahmen wirklich mehr oder weniger bei Null angefangen, ja.
Ja, die DNA, die wir ja von Open kennen, das ist mal so aus Kundensicht oder auch aus Händlersicht in meinem Fall, Komfort, perfekte Geometrie war immer das, schnelles Fahrverhalten, klassisches zeitloses Design. Und das ist eins, was immer noch dazu kam, das hat euer Name auch ausgemacht, dass ich natürlich Lenker, Vorbau, Sattelstütze, Schaltgruppe und so weiter alles selber auswählen konnte. Wie schwer war die Entscheidung zu sagen, ja, Vorbau und Lenker kann man jetzt nicht mehr aussuchen?
Ziemlich einfach. Ja. Weil es doch eine, also, wie gesagt, also Geometrie ist immer schon etwas gewesen, wofür wir bekannt sind und also für beides, ne, den Lenkgeometrie und den Fahrerpositionsgeometrie. Und für mich ist eigentlich klar, dass, also wenn wir wollen, dass es Leute Spaß macht, um Rad zu fahren, dann muss die Position muss komfortabel sein. Und wenn man dann sieht, dass, okay, beim Kurbel kann man ja bis zu 2,5 mm sich das aussuchen. Also der Sattelposition kann auch sehr, sehr genau abgestellt werden. Und dann beim Vorbau hat man ja einen ganzen Zentimeter zwischen die verschiedenen Größen.
Ja.
Ist eigentlich ein bisschen blöd. Also das war eigentlich die Idee, okay, wir wollen das präziser abstellen, als das jetzt möglich ist, um den perfekten Komfort zu kriegen. Naja, wenn man das dann machen will, dann muss man ja mit seinem eigenen Vorbau kommen und dann, naja, bei so einem schnellen Rahmen macht es dann auch Sinn, dass es einen integrierten Vorbau-Lenker ist.
Und ihr habt jetzt im Gegensatz zum normalen klassischen Vorbau, glaube ich, 0,5 Zentimeter vereinstellbar. Genau. Und insgesamt, ja, 1,5 Zentimeter Range. Genau. Ja. Könnt ihr als bei uns im YouTube-Video auch mal sehen, dass auch beide Einstellungen nicht doof aussehen. Das könnte ja auch sein, ne? Man macht den Vorbau nach hinten und dann hat man hinten so einen Überhang, also so einen Kofferraum, der doof aussieht, aber das habt ihr ja auch irgendwie hingekriegt. War das Schwierigste am Rad, dieses Cockpit zu designen? Weil ich das sieht mir nach, ja, sehr viel Idee. Gehirnschmalz aus und sehr
die
viel.
Die Idee ist einfach.
Ja, ja.
Die Ausführung nicht so. Aber war letztendlich natürlich auch. Also die Idee ist auch, man kann natürlich auf verschiedene Arten diesen Länge. Also das sind die zwei Sachen. Man wollte mehr Möglichkeiten, aber das dann auch in einen Vorbau integrieren, weil die Leute nicht wissen, ob die jetzt 110 oder 115 besser sich anfühlt für die. Wollen wir dann die beide Positionen im gleichen Vorbau haben? Aber man will natürlich nicht Gewicht hinzufügen, damit man so ein System hat, um die Länge zu ajustieren und dann auch noch ein System, um zu klemmen. Also jetzt der Klemmung ist jetzt auch das System, was die Länge verändert. Ne? Das Gewicht braucht man ohnehin, um zu klemmen.
Ja, irgendwie. Ja.
Und das ist dann das Schöne, dass wir dass das beide kombiniert wird. Also die Länge kann jetzt kann man verändern mit Teilen, die man ohnehin braucht, um zu klemmen. Und dann geht natürlich das Ganze, okay, wie bauen wir das dann wirklich und wie sorgen wir, dass das eine sehr gute, steife Verbindung wird zwischen Vorbau und Gabel. Und dann haben wir jetzt natürlich diesen, wie heißt das auf
also ich würde sagen,
Diamant.
So eine Oktagonform
ja. Eigentlich. Ja. So leicht abgerundete Ecken und damit habt ihr aber immer parallele Flächen an der Seite, die dann zum Klemmen benutzt werden können. Hat das auch sonst noch Vorteile oder ist das nur wegen der Verstellbarkeit?
Naja, man braucht auch ein bisschen Platz, um die Kabel durchzuführen oder die Leitungen in diesem Fall.
Ja.
Also man muss doch von den großen Runden muss man irgendwie Material wegnehmen oder und wenn man das dann auf diesen Art macht, dass die Klemmung gut funktioniert, dass der Vorbau auch immer gerade steht natürlich. Ja. Man braucht das nicht mehr einzustellen. Also das ist ja eine Kombination. Und man will natürlich noch immer, dass der Durchschnitt so groß wie möglich ist. Mhm. Damit für die Steifigkeit und im Gewicht, dass man das optimalisieren kann.
Die Gabel an sich ist wahrscheinlich, auch die Form ist wahrscheinlich steifer als rund oder macht das nichts aus?
Nö, das ist nicht so.
Ist nicht so wichtig wahrscheinlich. Ne? Aber spannend. Das heißt, jetzt haben wir das Rad mal an die Waage gehoben, sind irgendwie bei 7,6 mit 40 oder 7,7 Kilogramm rausgekommen mit Pedalen und 44 Millimeter breiten Reifen, wo wahrscheinlich auch noch Milch drin ist und so weiter. Das ist ja komplett konträr zu allen anderen Fahrrädern, die 300-400 Gramm schwerer werden, weil sie ein voll integriertes Cockpit kriegen.
Ja, also der Cockpit ist sehr leicht.
Okay. Ist das durch Zufall entstanden oder hast du da auch wirklich Wert drauf gelegt, dass du gesagt hast, ich will ein leichtes Cockpit?
Naja, wir wollen nicht den Cockpit Express schwer bauen, natürlich.
Ja,
okay. Aber das Gewicht ist eigentlich nie wirklich ein Ziel von uns. Das Gewicht ist, was rauskommt, nachdem wir den Form, Steifigkeit,
aber spannend,
Festigkeit weil ihr haben. Aber natürlich, also bei Carbon, und das ist also die Idee von einer Carbon-Struktur ist eigentlich, dass der Struktur so viel wie möglich pur Carbon ist. Mhm. Und also wenn man jetzt diesen Lenker sich anschaut, also da sind keine Alu-Teilen oder was auch immer rein, also kein Gewinde oder was auch immer, und eigentlich nicht klemmen, es ist nur ein Loch, was, wie heißt das, oval ist.
Ja, ja.
Und dann also diese Form ist eigentlich ja, wirklich, wirklich gut optimiert für Carbon. Und dann die Klemmung, was dann jetzt auch die Längeverstellung ist, ist ja ein separates Teil, das Alu ist, was voll ist mit Gewinde und all diese Sachen, was natürlich für Alu super ist. Und also diese Separation von, okay, wir bauen ein pures Carbon-Teil, was alle Vorteile von Carbon benutzen kann und dann ein paar kleine Alu-Teile, wo man die Alu-Eigenschaften braucht, das ist eigentlich, wenn man das richtig macht, dann kann das...
Das ist der Trick.
Das ist leichter als die andere Lenkersysteme auf dem Markt.
Also in unserem Video, wo wir das Rad vorgestellt haben, sieht man den Lenker ja auch im Detail. Da zeigen wir euch auch mal die Klemmung und solche Sachen. Da könnt ihr das Video angucken. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht irgendwo zum Zeigen. Ja, spannend, weil normalerweise voll integriert hätte ich auch erwartet, ne? Wo man immer denkt, ja gut, wird das Rad jetzt halt schwerer. Teurer wird es wahrscheinlich dadurch, weil das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu produzieren. Ne?
Naja, für diese Form ist, also auch für den Gabel, also einen runden wie heißt das Ding?
Steuerer.
Steuerer. Rundensteuerer wird auf einer spezifischen Art produziert, der wirklich sehr einfach ist und sehr einfach präzise zu machen ist. Und wenn dann nicht mehr rund ist, dann muss man es ganz anders machen.
Ja, ja.
Aber ne.
Da dazu. Jetzt, der Betriebswirtschaftler dahinter, der, es muss einem ja klar sein, wenn man so ein Custom-Teil baut, was man vorher nicht hatte. Ihr hattet vorher einen Rahmen, der vielleicht so aus 10 Teilen bestand, die ihr dem Händler geschickt habt oder dem Kunden geschickt habt, und der hat sich dann alles selber eingebaut. Jetzt habt ihr wahrscheinlich mal nochmal so 20 Teile dazu bekommen durch Lenkervorbauten und diese ganzen Schräubchen und so weiter. Das muss sich ja rechnen, oder der Kunde muss es bezahlen. Ne? Und sagt ihr einfach, ja, ist uns egal, wir wollen das Bestmögliche bauen, oder muss man da dann trotzdem auch mal sagen, na gut.
Ja, ich glaube, es ist wirklich das Erste. Also eben von dem her betriebswirtschaftlich, ich glaube, wenn wir das wirklich betriebswirtschaftlich anschauen würden, dann würden wir es nicht so machen. Aber ich glaube, das ist halt, das war für uns klar vom Start weg. Eben, wir machen die Produkte, die wir lieben, die wir selber toll finden. Und dann machen wir das und dann hoffen wir, dass es sich rechnet, was es nicht immer macht. Also du hast vorher mal mein California angesprochen. Ich meine, ich will gar nicht überlegen, wie viel wir da für jedes Rad draufgezahlt haben.
Ja.
Aber, und das ist eben das Interessante daran. Ich meine, klar, hier es ist wirklich von der Komplexität des Produktes her, es ist wirklich ein Faktor 10 zum letzten Up oder Upper. Und das wird kein Kunde so registrieren. Aber es ist halt wirklich, eben, es fängt dran. Ich meine, wir haben ja nicht nur einen neuen Rahmen gemacht, wir haben ja alles neu gemacht. Wir haben ja einen neuen Lieferanten, wir haben diese Made in Freedom-Geschichte, wo wir wirklich in demokratischen Ländern produzieren möchten. Ja,
da würde ich nachher auch nochmal auf den
eben, Produktionsprozess eingehen. Das geht ja alles noch weiter. Und eben, es ist nicht nur ein Lieferant. Früher hatten wir einen Lieferant, da haben wir ein super schönes Frameset bestellt, war völlig easy. 5 SKUs, gut, vielleicht noch 2-3 Farben.
Ja.
Dann hast du 15 SKUs. Und hier haben wir schon allein 11 Cockpits und 10 verschiedene Gabeln. Früher oder später. Jetzt haben wir nur eine, aber irgendwann kommt dann nochmal eine zweite. Und ja, klar, wenn du das logistisch oder wirklich vom Operation anschaust, dann ist es eine Challenge. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen part of the story hier, dass wir halt diese Challenges lieben. Also, dass wir das auch so ein bisschen darum machen. Also manchmal denke ich mir, hassen wir uns für das, aber manchmal lieben wir uns für das.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann doch manchmal länger dauert, als man hofft wahrscheinlich, ne, bis so ein Rad auf dem Markt.
Ja, ich meine, man muss ganz ehrlich sein, die letzten Monate waren nicht immer easy. Aber der Moment, wo du dann wirklich auf dieses Rad sitzt, wo diese Erfahrung, die du heute auch gemacht hast, und das war bei mir wirklich genau gleich. Und wir machen das halt wirklich aus diesem Passion-Gedanken raus, was eben vielleicht nicht immer der richtige Ansatz ist. Aber anyway, der Moment, wo du dann auf dieses Rad sitzt, findest, Scheiße, das ist so geil. Das, eben dieser ganze Aufwand, diese Blut, Schweiß, weiß nicht was, das hat sich gelohnt. Und ich denke mal, das ist schon etwas, was sehr speziell ist. Das hatte ich nie bei allen anderen Firmen vorher, die auch spannende Produkte gemacht hat. Aber dieses Gefühl, das hatte ich nie. Das hatte ich nie.
Ja, das ist, aber wahrscheinlich kostet das tatsächlich ein bisschen Schweiß, Geld wahrscheinlich auch, Zeit. Und dafür seid ihr aber jetzt mit einem komplett neuen Produkt am Markt gekommen, wo ich bei vielen anderen Herstellern immer nur so sehe, na gut, hier mal ein bisschen mehr Fläche, da mal ein bisschen, also so Facelifting. Und da habt ihr einfach dieses Selbstbewusstsein wahrscheinlich, das zu machen, ne?
Naja, ist vielleicht auch nicht komplett fair für die anderen Hersteller, weil wenn man natürlich 5-mal einen Facelift macht, hat sich auch viel geändert. Und wenn wir dann 5 Jahre brauchen, um einen kompletten, Also
ist der Weg, das Ziel.
Die sitzen auch nicht still natürlich. Aber ja. Ich würde sagen, bei der Standardsituation mit Andy ist immer, dass er sehr enthusiastisch, wenn wir etwas Neues anfangen und dann das auch bleibt. Und dann bei dem 10. Mal, dass ich das dann, dass ich sage, dass es noch ein bisschen lange dauert, dann hat er schon gar keinen Bock mehr auf dieses neue Modell und sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr drauf. Und dann fährt er das Ding letztendlich, okay, jetzt habe ich wieder Bock. Und das,
ja, das ist wahr.
Das eigentlich war beim White war das so und jetzt ist das eigentlich wieder so. Ja. Und ich muss auch sagen, okay, jetzt natürlich der Lenker ist teuer und alles, aber viele von unseren Kunden, insbesondere beim Upper natürlich, die haben das vorher auch mit einem Carbon-Vorbau, Carbon-Lenker und Carbon-Sattelstütze aufgebaut. Und es ist eigentlich
zusammen, auch 1.000 Euro ganz
war oft. Auch 1.000 ja, ja. Euro. Und jetzt ist es 1.000 Euro alles integriert ja. mit die extra Funktion vom Längerverstellung und leichter und schöner und. Also ist eigentlich, ja, es ist teuer, aber ist eigentlich nicht teurer als die meisten von unseren Kunden für den Upper bisher bezahlt haben. Und dann,
dann
für den Rahmen ist von 4.400 auf 4.600 gegangen.
Ja.
Also das ist
in sieben
Jahren ist auch ein bisschen weniger als die Inflation. Ne?
Ja.
Wenn du Äpfel mit Äpfel vergleichst, ist es eigentlich wirklich ein sehr fairer Preis eigentlich.
Ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir gleich da nochmal rübergehen. Ist es denn so, dass ihr auch auf andere Radhersteller guckt oder guckt ihr wirklich nur auf euer Produkt? Oder befruchtet man sich doch, was im Markt so passiert, wenn dann da einer kommt mit breiteren Reifen und der nächste vielleicht mit hier einer neuen Idee und da einer neuen Idee? Wie ist das? Also oder auch umgekehrt, dass die Leute bei dir anrufen oder unter Entwicklern vielleicht man auch mal quatscht und sagt, na, was hast du für Ideen, was hast du für Ideen?
Nee, unter Entwicklern, also nicht, dass ich da nicht dass ich damit bekannt bin. Man sieht natürlich, was passiert, aber man kann nicht sagen, dass man in einem totalen Vakuum ein Produkt konzipiert. Aber es ist nicht so, dass wir denken, okay, aber was macht diesen, was macht die, okay, dann müssen wir das auch so machen, aber dann 10% besser oder leichter oder was. Das ist eigentlich, das würde nicht spannend sein. Also für uns ist es mehr von der Benutzung aus. Also wir benutzen diesen Rahmen und vielleicht auch von einem Kunde und dann denken wir, okay, wäre doch schön, wenn wir auch das machen könnten oder wenn es Platz gab für das oder wenn das nicht so funktionieren würde, aber anders. Und daher kommen eigentlich alle Ideen.
Hm. Und das ist alle. Auch die Rennen, wenn ihr jetzt so anbauend und was auch immer so anguckt, was die Gravel-Profis machen, was sich da so entwickelt, oder ist es eher der Freizeitbereich?
Also die Profis sind eigentlich am wenigsten interessant. Also beim Straßenrahmen eigentlich auch. Also bei den Geschwindigkeiten, bei denen die Profis fahren, braucht man so andere Sachen, als wo die normalen Leute fahren. Also das sieht man, also Prio B war natürlich immer mein Favoritenrenner bei Cervelo. Und das dann da etwas dafür zu bauen, aber wenn man das dann analysiert, wie ein Kanzler auf den Kopfsteinpflaster geht, also und dann, wenn man dann selber geht, also es ist viel, viel schwieriger auf 20 Kilometer die Stunde als auf 40, weil 40 bleiben eigentlich da hoch und geht's eigentlich, ist es ziemlich flach noch, aber bei 20 dann geht man wirklich in jeden Kopfsteinpflaster rein.
Ja.
Und also das ist also ganz anders und beim Gravel ist das auch so, also ja, es ist ein anderes, man braucht andere Sachen.
Ihr bleibt aber, und das habe ich im Markt anders beobachtet, dass viele Gravelbike-Hersteller explizit Gravelbikes herstellen. Und bei euch ist es immer noch so, und das habe ich heute auch ja beim Fahren, war das ja auch mein erster Eindruck, okay, das fährt sich wie so ein Allroad-Rennrad. Ihr geht immer noch diesen Ansatz, ein Gravelbike muss auch auf der Straße schön fahren und es muss nicht ein Race-Rennrad sein, aber es muss sich rennradig anfühlen wahrscheinlich. Ne? Ist das?
Naja, also das hängt ein bisschen davon, was man jetzt Gravel nennt. Also wenn man Gravel sagt, okay, das ist nur der Untergrund, also kleine Steinchen, das ist Gravel, dann muss man sagen, keiner kann Gravel fahren. Also man muss immer die Strecken von Gravel zusammenfügen mit ein bisschen Asphalt oder Dirt Road oder was auch immer. Also es sei denn, man lebt im Midwesten in den USA, wird es doch schwierig, um 100 Kilometer zu fahren, irgendwo in Europa, ohne dass man auch, um eine schöne Strecke zu machen, auch was Asphalt und andere Sachen. Also ein Gravel-Rad ist einfach ein Rad, was funktionieren muss auf Gravel-Untergrund, auf Asphalt und auf ein bisschen
Und ich denke mal, das ist mit ein Grund, wieso dieser Kunde, der eben der vom der Mountainbike kommt, dass der ein Gravelrad nimmt und vielleicht sein Mountainbike Hardtail ersetzt, weil er eben genau diese, ich sage immer diese 70-30-Regel, oder ich will auf 70% das Optimale haben und auf 30% den Kompromiss. Ja. Und ich meine, zum Beispiel, wo wir hier sind, mit einem Mountainbike, du musst immer 20, 30 Minuten anfahren. Ja, wenn du nur anderthalb Stunden Zeit hast für eine kurze Runde, dann ist das total mühsam, oder?
Die Probefahrt heute. Ja, ja. Wir sind auf Asphalt rausgefahren. Ja. Bis wir dann da oben und dann selbst die, hattet ihr schöne Wirtschaftswege, die Berge hoch auch noch asphaltiert, bis wir dann auf Waldwegen waren.
Ja, und klar gibt es diese 10%, wo du jetzt denkst, ah, jetzt wäre ein Hardtail geil oder so, oder? Und aber eben diese 10%, vor allem die Zeit, das ist meistens im Downhill, da hast du viel weniger Zeit, also bringst du viel weniger Zeit, dann das alles auf dem Uphill. Also ich sage es mal, der Komfort oder Zeitgewinn, den du machst, der ist im Verhältnis viel kleiner wie auf diesen anderen 90%. Und das denke ich, das ist wirklich der Teil vom Gravel, das Gravel interessant macht, dass du wirklich halt alles machen kannst. Und du musst dich immer so ein bisschen fragen, wo mache ich denn einen Kompromiss und wo habe ich das optimale Ding?
Aber das ist ja unsere Erfahrung auch gewesen, dass das auch das ehemalige Up und Wide auch mittlerweile, das ist ja unsere aus Kundensicht. Die Leute mussten einmal aufs Rad draufgesessen haben und wir hatten ja nun andere Räder auch im Showroom. Und das Schnellste und das, was ich am besten, und sind ja bei uns auch erstmal Straße rausgefahren, um ins Gelände zu fahren. Das ist ganz spannend, dass ihr diesen Weg weitergeht, während andere Hersteller da irgendwie von weggegangen sind. Und das war tatsächlich auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wenn jetzt das neue Konzept kommt, breitere Reifen und so weiter, eine andere Geometrie, und dann denkst du auch, na, gehen die auch den Weg? Und dann setzt du dich heute drauf und es ist noch rennradiger als vorher gefühlt.
Ohne Kompromisse im Gravel-Bereich zu machen.
Ja, und das ist den ja Komfort hinten
raus. Das ist ja eigentlich das Spannende drin. Das
Ihr seid komfortabler geworden auch, glaube ich, gegenüber dem alten Upper, oder?
Ja. Aber es ist auch wieder, am Anfang haben wir ja geredet von, okay, haben wir einen Up mit drei Laufrädern. Mhm. Und das ist natürlich auch, dann war es mal, okay, wir haben jetzt ein Laufrad mit Straßenreifen, für wenn ich jetzt 100 Kilometer nur auf der Straße fahre. Und das machen Leute eigentlich nicht. Aber was man auch immer macht, ist, wie gesagt, 60 Kilometer Gravel und 40 Kilometer Straße, weil das einfach, die Strecke hört mal auf. Ja. Und dann braucht man also alles in einen. Und dann, wenn man dann ein, ich weiß auch nicht, was ein puren Gravelrad sein würde, das ist für mich ein puren Gravelrad, aber Gravel heißt ja alles.
Alles, genau, okay. Jetzt ist das Upper Concept, wie würdet ihr es nennen, der Technologieträger fürs neue Up, ne?
Ja, das heißt, die Technologie und die Formsprache, würden wir mal sagen, obwohl wir nicht wirklich reden von Formsprache, aber ein bisschen so die Idee, wo es jetzt für die nächsten Jahre hingeht mit Open.
Okay, und war das von Anfang an, ist, wenn man jetzt sagt, ein neues Rad bauen, irgendwann muss man es ja mal in eine Form gießen und selber fahren und ausprobieren, gucken, wie es aussieht. Druckt man den in 3D vorher einfach mal oder sonst wie? Oder ist es wirklich so, dass der am Reißbrett entsteht und dann das erste Mal in Carbon aus der Form rauskommt?
Also wir printen Teile, aber das nicht den bei diesen, glaube ich, habe ich nicht den gesamten. Gute Frage. Nee, ich glaube nur Teile. Nicht aber wir können es wahrscheinlich zusammenbasteln in einen Rahmen, aber es ist mehr okay, weil wir machen jetzt etwas mit einem Oberrohr und dann printen wir das Teil, als es.
Ja, okay.
Braucht man auch nicht so einen großen Printer.
Und das Konzept ist jetzt sozusagen das, was letztendlich das minimalistischste Bike ausmacht, das, was jetzt, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei, sagen wir mal, in den Monaten auf den Markt kommt oder auch für den Endkunden jetzt käuflich erwerbbar ist. Und gleichzeitig arbeitet ihr dann aber auch an dem nächsten oder beziehungsweise an einem anderen Modell, wo dann mehr Anbringpunkte und so weiter, Storage und so weiter dran ist.
Ja, also das ist wirklich die Form, um die Richtung anzugeben, und dann arbeiten wir natürlich an einem Standard-Up und Standard-Upper, wenn es schon so etwas gibt.
Und das ist auch der Grund, warum es das jetzt auch nur in zwei Größen gibt, weil ihr sagt, okay, das sind jetzt M und L und da haben wir alles, was wir wollten, realisiert und dann können wir es in das andere Modell rein übertragen dann irgendwann.
Ja.
Okay. Die technischen Finessen, also diese einzelnen Punkte. Das, was am auffälligsten vielleicht ist, ist ja vorne dieser Bereich, der, oder wir können ja den Rahmen hier auch mal auf in die Hand nehmen, um irgendwas umzuschmeißen, ist ja hier vorne dieser Bereich mit dem, ja, wie, was ist das hier vorne? Top,
Lenkkopf?
Ja, der Lenkkopf.
Lenkkopfrohr?
Steuerrohr.
Steuerrohr. Ich komme nicht aufs Wort. Das Steuerrohr.
So,
das
ich habe gedacht, du wolltest schon einen Ausdruck hören. Wie,
Das Steuerrohr. Wie nennt ihr das Steuerrohr intern hier vorne? Auch einfach Steuerrohr oder hat das einen Namen?
Wir kommunizieren in Englisch.
Okay. Und das ist ja so am Ende das Auffälligste, dass das ein bisschen breiter geworden ist, wo ich denke, aerodynamischer
Tiefe vielleicht. Tiefe meinst du, ne?
Tiefe, genau. Ja, ja. Einfach nach hinten raus, flächiger.
Wir sind bei Null angefangen, aber es ist nicht, dass wir den Ab vergessen haben. Oder den Ab. Wir haben natürlich gesagt, okay, was wollen wir sichtlich behalten? Und das ist natürlich den Komfort, müssen wir behalten. Und dann war also die Idee, können wir da noch mehr Geschwindigkeit reinbringen, ein bisschen mit aerodynamischen Details, ein paar Details hinfügen, die wirklich viel aerodynamisches Effekt haben, aber ohne, dass wir da bei dem Komfort oder so etwas verlieren.
Okay.
Und dann kann man ja beim, also der Lenkkopf ist, oh, wer ist das denn
jetzt? Steuerrohr.
Steuerrohr ist eigentlich das Wichtigste, weil natürlich da ist die Windströmung noch ein bisschen also
turbulent.
Sieht noch schön aus, es ist noch nicht turbulent, so wie auf der Gabel natürlich. Und dann Unterrohr und an der Hinterseite macht es eigentlich weniger aus. Naja, und dann beim Lenkkopf, beim Steuerrohr, der ist natürlich von sich selber aus nicht so eine schöne Form, aerodynamisch. Also da kann man schon ziemlich viel machen, wenn man das besser integriert, so mit diesem Gusset da hinten. Das Unterrohr ist es ein bisschen einfacher, um das zu machen, ohne dass man wirklich viel Tiefe braucht im Rohr und natürlich auch, also, weil wenn man da hier mehr Tiefe reinbaut, dann wird man vom Komfort sehr schnell viel verlieren.
Das heißt, ihr habt jetzt hier im Unterrohr, das Unterrohr ist ja relativ schmal geblieben, aber trotzdem diese Form aerodynamisch tropfenförmig und danach diese Abrisskante, die auch wirklich ja auch so schön eckig ist, hier vorne ja auch. Das heißt, du sagst, dass der Komfort auch vom Unterrohr her rührt. Das heißt, das sind überall so ein, weil
ja,
für mich
war es immer kann,
so dünne Streben, sage ich, okay, das gibt ein bisschen nach, habe ich wahrscheinlich mehr Komfort. Das war mir gar nicht bewusst, dass wenn man jetzt hier ein flächiges Unterrohr, dass das Komfort schluckt.
Ja, ja, also bei den alten Aero-Straßenrädern, wo man natürlich sehr tiefe Röhre hatte, da kann man das schon spüren.
Ja.
Und man kann da auch sehen natürlich, dass wir dann von der Steifigkeit, man kann das auf dieser Fläche sehen, das ist wirklich so, da sieht man noch etwas zurück vom alten Open Formen, ja, die ja die Eckigkeiten da auch haben, um zu sorgen, dass diese Fläche auch steif ist und nicht so einen Cocaine-Effekt haben kann. Also das ist wirklich eine Kombination von einem Aero-Rohr und unseren, sagen wir mal, vorigen Leichtgewicht-Steifigkeitsrohr.
Okay. Die Monocoque-Form, das ist das, dass ihr sozusagen den Rahmen als Ganzes aus der Form rausholt in der neuen Produktionstechnik. Also anders als vorher, wo ihr letztendlich das Triangel rausgeholt habt und zum Beispiel den Hinterbau und den dann zusammengeklebt habt.
Ja, das also heißt, die Standardform, die meisten Rahmen werden so gebaut, dass das vordere Dreieck ein Teil ist und dann haben wir Kettenstreben, Sitzstreben und die werden dann zusammen.
Genau, und jetzt habt ihr dieses eine Teil und gibt dir das auch mehr Freiheit im Layup dann an den Verbindungsstücken, dass da weniger Material benutzt wird oder dass du da auch zusätzlichen Komfort einplanen kannst? Oder ist das?
Naja, man hat die Überlappung nicht zwischen die Teile, die dann verklebt werden natürlich. Ja. Also das dann femininen und maskulinen Teil, was dann verklebt wird. Also da, und natürlich die Faser hören da alle auf. Wo verklebt wird, hört von der einen Teil die Faser auf und die andere Faser fängt an. Und das hat man natürlich jetzt nicht. Also das gibt dann einen kleinen Vorteil. Es hat auch damit zu tun, dass wir jetzt in Europa, also in Portugal produzieren. Und es macht also Sinn im Allgemeinen, um vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben an diesen mehr komplexen Formen, indem man den Rahmen baut, als dass man nachher 30 Minuten oder eine Stunde sich damit beschäftigt, um die Sachen zusammenzukleben. Also wenn es jetzt aus den Formen rauskommt und es ist fertig und da braucht nicht noch einer eine Stunde anzuarbeiten, dann ist das ein Vorteil.
Hm. Was auch sofort auffällt, dass ihr im Hinterbau viel filigraner geworden seid. Das heißt, so diese dünnen Streben, würde ich jetzt mal sagen, wie ich es vom Mind kenne oder auch von Cervelo R3, da bist du ja mal früher ganz bekannt geworden mit dünnen Streben und alle haben gedacht, die brechen und sind dann doch nicht gebrochen. War das auch eine Herausforderung oder ging das jetzt auch nur mit der neuen Produktionstechnik, wo man sagen kann, ja okay, wir machen jetzt hier einfach nochmal viel dünnere Streben?
Nee, also was auch ein bisschen da der Fall ist, dass also bei der alten Up waren die Sitzstreben ja gebogen in diese Richtung, damit es ja schon ein bisschen Pre-Suspension gibt. Und jetzt in der neuen sind die in diese Richtung gebogen. Also das Effekt ist eigentlich das gleiche, aber man sieht jetzt, man braucht jetzt weniger diese Breite. Also die in Atemab war eigentlich schon ziemlich dünn in diese Richtung, aber breiter in diese Richtung.
Mhm.
Und das haben wir jetzt ein bisschen weniger, sind sie mehr. Aber die sind auch immer auch ein bisschen geformt,
ja.
auf eine aerodynamischen Art, was man nicht so.
Ach, die haben eine Tropfen,
sie sehen rund aus.
Ja, gut.
Einen Tropfen würde ich es nicht nennen.
Ja.
Aber naja, das Kleine ist natürlich schon gut. Und dann, wenn man dann auch mit den Formen noch ein bisschen arbeiten kann, damit man den Komfort hat. Und ja.
Und wieso braucht man jetzt die runtergezogene Kettenstrebe nicht mehr? Dass man trotzdem breitere Reifen reinkriegt als vorher in 40?
Also wenn wir mit der Up angefangen haben, gab es eigentlich auch keinen Gravel. Groupsets, ne? Es gab nur Straßengroupsets. Und also der Up passt sehr schön zusammen mit Kurbeln, die wirklich Straßenkurbel sind, also 43,5 mm Kettenlinie. Und jetzt ist ja der Standard für zweifach ist 45 mm, für einfach sogar 47,5.
Okay.
Also die Kettenblätter sind weiter von Mitte des Rahmens platziert aus früher.
Ah, okay.
Und das ist natürlich immer der ganze Trick beim Reifen Freiheit ist, man hat den Reifen, man hat den Kettenblätter und irgendwie muss der Kettenstreben noch dazwischen durch. Und wenn jetzt die Kettenblätter weiter rausgehen, hat man ja mehr Platz, ohne dass man da wirklich schwierigen gebogenen Kettenstreben
okay.
braucht.
Macht es das Ganze wahrscheinlich auch einfacher, ne?
Und ein bisschen steifer, leichter.
Ja. Jetzt habt ihr vorne, jetzt beim Konzept zumindest vorne Aero sozusagen, auch mit einer Aero-Gabel. Mhm. Das ist ja auch immer ganz spannend, das nochmal zu zeigen, dass die so ein bisschen aerodynamisch ist. Auch wo ich dachte, na gut, könnte jetzt ja so ein Kompromiss sein. Die ist aber auch relativ komfortabel dafür, dass es Aero ist. Ne?
Mhm.
Ist die auch, ist da auch irgendwas Besonderes drin oder einfach?
Ja, ist natürlich beim Layup. Also für die Steifigkeit braucht man auch nicht so viel Breite. Also der Breite ist nur da für aerodynamischen Gründen. Also
ja.
Da kann man bei dem Layup natürlich so machen, dass man da etwas weniger Material hat als da. Und natürlich auf das breiteste Punkt ist dort, wo das Material am meisten macht für eine laterale Steifigkeit. Also man kann bei den Layup schon ziemlich vieles machen in diesem Fall, um auch ein Aero-Gabel so zu konzipieren, dass es nicht sich anfühlt wie ein Aero-Gabel.
Weil das war so auch, wo ich dachte, na, fährst jetzt mal los und sonst wie. Und ich habe aber so gedacht, na, nichts gemerkt.
Also das ist eigentlich der Punkt, ne? Dass man nicht
nichts gemerkt. Und trotzdem der aerodynamische Vorteil tatsächlich an der Front ist ja doch irgendwie, also den habe ich auch nicht gemerkt, den merkst du nicht.
Den kann man nicht merken.
Aber es ist ja spannend. Dann habt ihr T47 Innenlager, das ist jetzt ja aber auch so, Das ist doch der Markt wahrscheinlich, der das will, ne? Oder ist das, ja, hat das, das auch Vorteile also, für euch in der Bauform?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, mit PressFit haben wir eigentlich keine Probleme gehabt. Es hat natürlich einen schlechten Ruf bekommen, was eigentlich schade ist, weil nochmals, wie ich schon vorher gesagt habe, ein Carbon-Teil möchte man eigentlich so viel wie möglich 100% Carbon haben. Und ich muss sagen, also wenn man 100 Leute hat, die sagen, dass ihren Tretlager
knackt,
ja, dann ist es ja, also 98 von der 100 Fälle ist es nicht das Tretlager, sondern etwas anderes. Also ja, sind die Cleats oder ein Sattelstütze oder Sattel oder
Hänger, Pedale. Hänger. Klassiker, also, Hänger. Ach,
ja. Also ich muss sagen, vor 10 Jahren, ja, wenn man da die Industrie gefragt hat, hat die Industrie gesagt, okay, ja, wenn da 100 ein Problem haben, sind 98 sind das Tretlager. Aber eigentlich hat der Industrie sich das eigentlich ziemlich gut gelöst. Aber der schlechte Ruf war schon da und die Leute haben gesagt, wir wollen jetzt threaded Tretlager. Aber das Problem ist eigentlich das gleiche. Also wenn man den Rahmen gut konzipiert, funktioniert es mit alles. Mhm. Und wenn man das nicht macht, funktioniert es mit nichts. Und jetzt denke ich auch, dass in 5 Jahren würden die Leute sagen, hey, T47 ist auch nicht der Holy Grail, der alles jetzt löst. Aber ist ein guter Standard, aber nicht wirklich nötig. Und ich würde eigentlich auch gerne einen Version vom Upper bauen ohne T47. Weil letztendlich ist es, ja, man es ist etwas Gewicht natürlich.
Ja, ist fast 10% vom Rahmengewicht. Das ist eigentlich crazy, oder? Nicht ganz, aber fast. Ja.
850 Gramm, glaube ich. 845 habe ich sogar.
Ja, schon, ja, der ist jetzt 845 Gramm und das ist 70.
Ja, 70 oder 80.
Ja. Ja, ja. Zwischen 70 und 80.
Aber trotz alledem, das habe ich immer gefeiert, dass ihr trotzdem so leicht seid. Interessant, dass du sagst, Gewicht ist gar nicht, passiert so nebenbei. Aber ich mag das ja, dass eure Räder immer so leicht sind. Irgendwie ein bisschen, auch wenn man es geradeaus nicht braucht, ne? Aber irgendwie ist es schön.
Ja, also, naja, das ist, was jeder auch sagt, natürlich, dass das Fahrergewicht ist wichtiger als das Fahrradsgewicht. Aber ja.
3 Gabelgrößen habt ihr diesmal gemacht. Stand das auch von vornherein fest, dass ihr sagt, wir machen für die bessere Geometrie da auch verschiedene Gabeln pro Rahmengröße?
Nee, eigentlich hat jede Größe hat seine eigene Gabel. Also wir haben dann auch, damit es sich dass jeder das klar ist, wenn man einen neuen Gabel braucht oder vom Adventure-Gabel auf Aero-Gabel oder so sich wechselt, man muss wirklich für den Small-Rahmen auch den Small-Gabel haben.
Okay.
Es kommt ja einfach, weil wir jetzt in die Geometrie-Sachen etwas anders gemacht haben, haben wir dann auch festgestellt, da brauchen wir auch wirklich bei jedem Rahmen etwas anders zu machen für den Gabel. Und dann deshalb haben wir jetzt mehr Gabel als nur die eine, was auch von Inventory natürlich sehr positiv begrüßt worden ist von der Andy.
Ja, es gab am Ende, der wusste es nicht mehr du, wie viele Gabeln wir effektiv haben. Ja, nein, das ist noch eine. Eine haben wir noch.
Ja, ich hatte eine vergessen. Ja. Er hat schön seine Produktnummer gemacht und dann gesagt, hey, jetzt brauche ich noch diese.
Oh, ja, nein, da ist ja eigentlich größenspezifisch, ist es ja eigentlich easy zu handeln. Du weißt, okay, ich bestelle 50 XS-Rahmen, okay, jetzt muss ich 50 Gabeln bestellen. Also,
ist nur schwierig, weil wenn keiner endlich gesagt hat, dass es diese verschiedenen Größen gibt,
genau,
dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig.
Könnte passiert sein.
Ja. Nee, aber es ist alles unter Kontrolle.
Theoretisch könnte das passiert sein.
Aber die aus Kundensicht ist es ja der Knaller, dass man sagt, okay, die so wie ich jetzt ohne Tor-Overlap mit dem L-Rahmen rumfahren konnte. Und L ist ja für meine Größe eigentlich ein bisschen anders heißt. Ich mag das aber, deswegen finde ich es gut. Und was ich auch mag als Argument für den Kunden oder auch für mich selber, feiere ich das ja, dass ich einfach, ja, ich habe die perfekte Geometrie, egal wie groß, ob ich ein großer oder ein kleiner Mensch bin, das Rad ist perfekt Geometrie eingestellt. Die Geometrie, die ist ja eingestellt auf Reifenbreiten. Ich meine, optimiert von 35 bis 44 beim Konzept. Bedeutet, dass wahrscheinlich so bei 40, 41, 42 dann der Idealpunkt liegt? Kann man das so sehen oder ist das völlig egal? Sehen.
Also weil also ein großer Teil von der Handling ist auch hat damit zu tun, wo das, das Schwerpunkt vom Fahrer liegt. Und das ist doch anders für, also...
Ja, ja, je nachdem,
wer wie sitzt. Ein bisschen mehr Gewicht hier.
Ja, ja, ja.
Manche ein bisschen mehr Gewicht in den Schultern. Also man kann nicht sagen, okay, wenn du 1,80 Meter bist, da ist dein Schwerpunkt
stimmt,
genau da.
Ja, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Und du kannst natürlich auch mit dem Lenker noch hoch oder niedrig sitzen ja, ja, oder ja. Lang oder kurz.
Ja, ja,
also
ja.
Das ist doch, es ist ein bisschen so ein Wolken von möglichen
ja, ja.
Center of Gravities.
Und dann haben wir ja das Concept Upper gegenüber dem zukünftigen Up. Das Concept Upper ist letztendlich das Maximum dessen, was man rausholen kann. Wahrscheinlich. One by two, also das nicht volle Upper. Flexibilität, aber leicht möglichstes Rad, am wenigsten Verschraubung, am wenigsten Dings, wo man wirklich sagt, ich habe jetzt das Rad clean. Optisch natürlich auch cleaner, weil Anschraubpunkte vielleicht nicht da sind, die sonst da sind. Da habt ihr ja auch eine Limitierung drin mit den 250 Stück. Was machen die Leute, die danach so ein Ding noch haben wollen? Die haben dann wirklich Pech gehabt? Und sagt, okay, das ist
naja.
Dann.
Die müssen halt Secondhand. Ein bisschen warten.
Nee, aber
da kommt sicher irgendwie noch etwas. Das ist ja auch nicht so, dass wir nur noch sagen, wir wollen Durchschnittsraum für Durchschnittsleute bauen.
Ja, ja, ja.
Und alle, die klein und groß sind, die gehen uns am Arsch vorbei. Aber das wird jetzt halt schon, also eben wie du sagst, das ist total clean. Das ist halt sicher das leichteste Rad, denke ich, das wir jetzt im Moment haben werden. Und da wird sicher noch was kommen, aber das wird noch dauern.
Ja, okay. Aber das ist wichtig für euch da draußen, die sich ja vielleicht dafür interessieren, die dann wirklich sagen, gut, das ist one by only. Also wobei ich ja der Meinung bin, dass das, wenn ich eine Umwerferfunktion hätte, wäre es trotzdem One-by-Only-Rad. Weil die meisten jetzt mit Explore und so weiter und mit Gerüchten, die ich schon gehört habe, über die wir wahrscheinlich nicht sprechen dürfen hier heute, wo man sagt, okay, dieses One-by wird sich ja wahrscheinlich im Gravel durchsetzen. Früher oder später.
Also ist denke, jetzt ja schon bei 80%. Ich denke mal jetzt schon, nehmen, es ist 80% und ja, bei unseren ja. Kunden ist 80% und auch dort wieder, also halt der von der Straße kommt, ja, der ist eventuell noch Two-by.
Mhm. Aber wenn selbst die Profis auf der Straße genau. jetzt One-by fahren,
ja, ja,
dann,
ja.
Nee, also gibt es nicht viele normale Leute,
ja. Die für mich könnte das auch One-by-Only sein, ganz ehrlich gesagt. Aber es gibt halt wirklich der Kunde und wir wollen da wirklich nicht irgendwie super elitär werden oder so, der einfach immer noch zweifach möchte.
Die Designsprache habt ihr ja auch festgelegt jetzt mit dem Konzept, aber die wird sozusagen identisch, zumindest wahrscheinlich auf den ersten Blick identisch bleiben, vielleicht sogar über nächste Modelle, wer weiß, da sprechen wir nachher nochmal drüber, stelle ich mal Fragen. Die Frage, die ich mir stelle, ist das jetzt Form follows Function oder habt ihr bewusste Designentscheidungen getroffen und gesagt, so soll das Rad aussehen? Also wir haben jetzt ja das Oberrohr ist leicht abfallend, was es vorher nicht war und solche Sachen. War das vorher?
Ein bisschen abfallend, aber jetzt ein bisschen mehr. Ein
bisschen mehr.
Aber es ist immer Form follows Function.
Okay.
Also ich bin auch immer der Meinung, dass wenn man da technisch etwas korrekt konzipiert, dass es letztendlich dann auch schön aussieht. Also vielleicht nicht im ersten Blick, aber also wie du gesagt hast, der R3, also wenn wir diesen R3 ausgebracht haben, das sieht so sieht wirklich doof aus. Das sieht wirklich
mit den dünnen Streben.
Nicht im Gleichgewicht.
Ja,
also
ja,
so
ja.
Dünn und das so dick. Aber dann nach einem Jahr war es, oh, das eigentlich sieht sehr cool aus. Und das braucht man auch. Also eigentlich ist das Beste, wenn man ein Produkt introduziert, dass die Hälfte der Leute sagen, dass, nee, das mag ich wirklich nicht. Dann weiß man, dass man weit genug nach vorne gegangen ist, um ein bisschen. Und dann, nach einem Jahr sind die Leute, kommen dann doch.
Wie viel Gegenwind habt ihr für das Steuerrohrdesign bekommen, wo Leute gesagt haben, oh, das ist mir jetzt vorne zu sieht mir zu bulky aus?
Also wir haben schon Leute gehabt, die das gesagt haben, aber haben auch Leute gehabt, ein paar Leute, auch ziemlich viele Leute, die dann nach ein, zwei, drei Monaten sagen, jetzt ich habe mir noch ein bisschen weiter angeschaut und jetzt mag ich es.
Ist ganz extrem, finde ich, bei diesem Rohr. Das ist halt wirklich so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder? Was du kennst, das gefällt dir, oder?
Du guckst es an und denkst, das ist falsch.
Und ich hatte schon am Anfang das Gefühl gehabt, ja, okay, kann damit leben. Aber und je mehr ich dieses Rad gesehen habe, umso mehr hat es mir gefallen. Und lustigerweise jetzt, und eben ich will unsere bestehenden Modelle nicht schlecht machen, weil ich glaube, die haben immer noch gegenüber vielen
designt.
Konkurrenzprodukten sind die immer noch state of the art.
Ja.
Aber wenn ich jetzt irgendwie ein bestehendes ab, haben wir vorher schon mal abgesagt, dagegen stelle, dann sieht das einfach ganz anders aus.
Ja,
das
sieht
irgendwie, ich habe das Gefühl, ja gut, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt eine andere Formsprache und die gefällt mir auch extrem gut. Also
ich habe auch.
Aber es ist doch immer open, ne? Also das Also ein anderen Hersteller hat nicht bei Open, aber irgendwo anders hat diesen Rahmen gesehen, ohne Decal, ohne etwas. Und hat gesagt, neues Open.
Ach.
Ja. Ohne.
Ohne dass man es hätte erwarten etwas können. Wusste. Trotz des Aero vorne, was ja bei Open sonst nie war.
Ja, das ist schon lustig. Wir haben ja nicht nur einen neuen Rahmen und eine neue Produktionsstätte und. Wir haben ja auch ein neues Logo.
Ja, ja.
Und dort war es ein bisschen...
Das ist ein bisschen kleineren Unterschied.
Aber das war ja ähnlich. Wir hatten dort größere Unterschiede und irgendwie kam man wieder zurück zu dieser alten Open-Formsprache, die einfach schon auch wichtig ist. Also man kennt immer noch die DNA. Und klar, beim Logo ist es ein bisschen mehr wie beim Rahmen, aber die DNA ist noch da, obwohl das ein komplett eben wirklich, da ist ja eigentlich 0% identisch mit einem bestehenden Modell. Null.
Ja, spannend. Also es ist ja aus eigener Sicht, aus meiner Open-Fan-Sicht war es ja auch. Ich habe Instagram erste Fotos gesehen, dann standst du irgendwo bei Instagram im Hochformat in so einem holländischen Fahrradladen, der das erste Rad aufgebaut hat, glaube ich. Das war, glaube ich, so das erste Mal. Da habe ich Screenshots gemacht.
Gesagt, cancel all orders.
Nee.
Sieht scheußlich aus.
Nein, du hast aber es gab keine Stillfotos, es gab dein Video und dann habe ich Screenshots gemacht, damit ich das mir mal groß und klein ziehen konnte und gucken konnte, ja, was ist das und wieso ist das da so? Und dann natürlich, Screenshot vom iPhone ist ja immer krisselig, das ist ja auch nicht beste Qualität, die da rauskommt, aber Kunstlicht gefilmt und so weiter. Und muss auch sagen, dann kam irgendwann ein Rendering mal mit einer Orangenfarbe bei euch auf dem Kanal. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, sieht ja schon besser aus. Mhm. Dann kamen die Kollegen, leider konnte ich nicht zur Messe fahren, wo ihr es mal mit hingebracht habt. Mhm. Und dann haben die Kollegen das da fotografiert, dann fand ich es auch schon besser. Die haben gesagt, in echt sieht es noch viel besser aus als auf Fotos und so weiter und so. Wie du sagst, das ist vielleicht besser, als wenn man sofort gesagt hätte, schönes Rad und danach langweilig.
Genau.
Ja. Jetzt
aber war auch nicht das Ziel, aber das...
passiert. Ja, weil du sagst, Form follows Function, dann sagst du, okay, dann ich mache das jetzt so, weil ich denke, das ist das Beste. Und dann funktioniert es vielleicht auch. Das ist ja ein unbewusster Prozess. Also man kann ja, dass sich ein Geschmack ändert. Das gab es auch schon bei Autos, wo du gesagt hast, geht gar nicht. BMW i3, als der rauskam. Du bist ja ein großer Fan von dem Auto. Ich weiß gar nicht, ob du den immer noch hast.
Ja, immer noch.
Und wo man sagt, der geht gar nicht. Und auf einmal ist es ikonisch. Das ist ganz spannend eigentlich. Und ich habe heute, ich muss ja sagen, ich habe ja dass ich ein echtes Konzept gesehen habe, war gestern Abend schon, als wir hier ankamen, mal für 10 Minuten und heute Morgen.
Ich hoffe, du konntest noch schlafen heute Nacht.
Ja, war schon schwierig. Und jetzt sehe ich es auch in meinem Hintergrund, da guckt ja auch immer drauf. Also es guckt sich, es ist tatsächlich nur ein Gewöhnungseffekt. Ganz spannend eigentlich. Hinten finde ich auch ganz schön, wie gesagt, hinten auch so dieses, wenn man hinter dem herfährt. Auch spannend. Oder hin sind wir ja gar nicht, weil André hat, wir haben jetzt ja gar kein S hier gehabt, André hat es geschoben, wir haben unten ein Video gedreht am Rhein und so, um die mal ein bisschen abzufilmen, hat er das vor mir hergeschoben. Das ist, eine Strebe geht nach außen, hier nach innen. Wahrscheinlich Zufall, aber es sieht schön aus.
Naja, wenn es andersrum wäre, dann wird es schwierig mit den Ketten.
Ja, ja, genau, das wäre mit den Ketten schlecht gewesen. Aber es ist tatsächlich, wo du hinten stehst und sagst, okay, hier, wir haben jetzt hier so eine Biegung nach außen, die schmaler ist und dann hier so diesen Bauch und dann innen genau das Negative, wahrscheinlich Zufallsprodukt. Da habe ich gedacht, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht so gedacht, damit es schön aussieht. Aber es sah schön aus,
alles,
mit Reifen
alles,
drin.
Alles KI, also
reingeschmissen und das kommt aus. nee, spannend. Also tatsächlich, aber trotzdem guckt man natürlich, dass man hier so solche Übergänge dann schon so gestaltet, dass es schön aussieht und vernünftig aussieht.
Das schon, ne? Oder?
Ja.
Kann man, glaube ich, schon sagen.
Und das ist doch ein bisschen open, ne? Dass man hier eine Fläche hat.
Ja, so ja, genau. Da steht ja Escape jetzt drauf bei dem lackierten Rahmen.
Bei denen, ja.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das ist natürlich, der war ein bisschen größer.
Ja, ja.
Aber wir haben das doch immer, also sonst würden wir. Wir hatten auch den vorigen Entwurf, hatte einfach den Sitzstreben.
Ach, bis ganz nach bis Ende, okay. Aber ihr habt eine kleine Fläche gelassen, weil die sozusagen dann doch. Ja, gut, das ist ein Open. Wenn man von hinten auf dem Open zugefahren hat, hat man immer diese Fläche gesehen. Ja, stimmt,
genau.
Ja, ja. Nee, spannend. Produktion, jetzt haben wir schon erzählt, das ist ein Monocoque. Ihr habt die Produktion als einer der wenigen wirklich, die ich kenne, das passiert ja selten, dass jemand sagt, wir ändern mal die Produktionsstätte so komplett nach Europa ziehen und so weiter. Ich finde es total cool. Ist das vielleicht auch der Grund, warum jetzt so ein Modell später kommt? Oder war das dann doch mehr Herausforderung?
Nee, das wäre unfair zum Produzenten eigentlich. Das hat mit dem Produzenten wirklich nichts zu tun. Das ist alles meine Schuld. Ja, vielleicht passiert es nicht so oft, aber ich habe es ja öfters gemacht. Also mit Cervelo sind wir natürlich in Kalifornien, Kalifornien gehen, um den R5 Kalifornien RCR zu bauen. Und dann, bei 3T haben wir ja die Produktion in Italien aufgebaut.
Stimmt, ja.
Und dann mit oben haben wir nochmals in Kalifornien in meinen Kalifornien gebaut.
Und vergesst nicht, wir hatten ja schon zwei Produktionen quasi am Laufen in Deutschland mal vor langer, langer Zeit.
Ach.
Mit AX Leitnes noch zusammen, ganz sicher.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Ja. Ja. Es ist einfach auch nicht sehr einfach, weißt du? Also das kommt noch dazu.
Ja, ja, es hilft auch nicht, wenn der Produzenten
pleite gehen.
Pleite geht, ja. Das ist, macht es ein bisschen schwierig.
Ja,
Für mich ist der Traum immer, um lokal zu produzieren. Also es ist eigentlich immer so gewesen. Also die ersten Cervelos waren ja 300 Kilometer von uns entfernt, wurden die gebaut. Also wir haben dann in Quebec in Kanada gebaut, wir haben in Ontario gebaut, wir haben in Seattle gebaut, in den USA. Aber es ist natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, Carbonrahmen, dann ist die ganze Infrastruktur, 90% der Infrastruktur in der Welt für Carbonrahmen ist in Asien. Und dann ist es sehr schwierig, um das zu ändern. Nicht nur, weil da die Produzenten von der Rahmen sind, aber auch die Produzenten von den Formen und die Produzenten von, also alles kommt dann zusammen. Also wir brauchen eine ganze Infrastruktur, nicht nur ein Unternehmen irgendwo, der etwas macht, man braucht alles. Aber Carbon Team in Portugal ist sehr schön, damit zu arbeiten. Also technisch sind sie sehr gut, weil natürlich auch die Leute von Bike Ahead aus Deutschland da daran beteiligt sind. Portugal ist ein sehr schönes Land, das hilft auch. und es ist auch relativ nah natürlich. Also wenn da etwas los ist, ist man fast auf der gleichen Timezone.
Ja, ja.
Und wenn man da hin muss, ist auch ein bisschen einfacher, als nach Asien zu fliegen. Ich denke, für den, ja, ein bisschen mehr haltbar, um auf diese Art zu produzieren.
Wie seid ihr auf die gekommen? War das jetzt so einer der ersten, wo ihr euch umgehört habt? Habt ihr euch noch andere Produktionsstätten?
Ja, also wir kennen eigentlich alle.
Ne? Ja,
also,
ja, okay.
Wenn man in dieser Industrie natürlich arbeitet, kennt man eigentlich jeder Produzent schon, weil, also wenn man dann zum ersten Mal in Asien einen Rahmen produzieren ging, dann hat man auch jeder besucht. Ne? Dann besucht man 20 Produzenten und man entscheidet sieht sich da, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann macht man seine Entscheidungen und dann, ja, man weiß natürlich, also es ist nicht so, dass Leute da überall Carbon Manufakturen aufbauen, ohne jemand zu sagen. Also das ist, normalerweise weiß man dann schon, dass jemand sich damit beschäftigt.
Ja, cool.
Ja, und denk mir, wo wir auch Glück hatten, ist halt Corona. Dass da halt wirklich auch während Corona ist ja fast nicht in irgendeine neue Fabrik reingekommen. Mhm. Und nach Corona sah das natürlich plötzlich ganz anders aus.
Das heißt, wir haben ja so ein bisschen Bike-Branchen-Krise, die hat euch da in die Karten gespielt, oder?
Ich denke mal schon in dem Fall, oder? Also,
dass
es einfach alles viel schneller ging, sagen wir so. Mhm. Oder ich glaube, die Entscheidung war klar, dass es dort gemacht wird, aber klar,
weil die Produktionsstätten sozusagen durch das Überangebot an Fahrrädern dann irgendwann nicht mehr ausgelastet waren.
Ja gut, also in Asien haben die 2 Jahre lang Fenster geputzt, weißt du? Also das ist schon, oder halt Produktionsstätten zugemacht.
Und,
aber eben, wir reden ja jetzt nicht über Asien, aber ich denke mal, es hat uns sicher auch geholfen.
Naja, das ist doch für ein paar, also das, der Rahmen ist jetzt nicht schnell auf dem Markt, aber die Entwicklung und was wir da gemacht haben, war schon ziemlich schnell. Und das war natürlich, weil jeder gesagt hat, okay, wir wissen nicht, ob wir am Ende vom Monat noch genug Cash haben, also wir gehen jetzt nicht Geld ausgeben, um einen neuen Rahmen in Portugal zu konzipieren. Also, also die hatten schon Zeit für die Entwicklung von unseren Rahmen, weil da nicht so viel andere. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus, dass jeder denkt, okay, wenn wir jetzt 145% auf den chinesischen Rahmen draufstellen, also ja, dann ist Portugal noch immer vielleicht nicht so gut vom amerikanischen Sicht, aber jetzt gibt es natürlich viel mehr Interesse auf lokalen Produktion als vor ein paar Jahren.
Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, als ihr gesagt habt früher, wir wollen unbedingt nach Europa shiften. Was war der genaue Auslöser? Erinnerst du dich noch, was das war? War das wirklich Corona-Krise oder noch?
Nein, das war vorher, das war ja viel vorher.
Vorher, also ja. Okay.
Aber ich denke, für mich, also es gibt viele Gründe natürlich, um seine Ideen zu, wie heißt das, to protect?
Schützen.
Ja, zu schützen ist natürlich ein bisschen einfacher. Also die ganze Idee, dass all diese Sachen hin und wieder fliegen oder im Schiff und so, wenn wir doch wissen, dass 2/3 unserer Kunden hier in Europa sind. Und ich denke auch, also für mich wirklich um den Moment zu sagen, okay, jetzt machen wir es nicht ein bisschen, aber wir machen es komplett, war eigentlich auch die letzten paar Jahre sind ja vom politischen Sicht auch nicht so schön natürlich. Ja. Und dass man sagt, ja, man hat eigentlich natürlich keinen Einfluss drauf, man kann nur ein bisschen anschauen, aber man muss dann doch, ja, am bestimmten Moment haben wir gesagt, okay, wir haben keinen Einfluss, aber das bisschen Einfluss, was wir haben, ist eigentlich, dass wir ein Unternehmen haben und dieses Unternehmen, der kauft für Millionen überall in der Welt Sachen und würden wir jetzt, dass unsere Millionen an Unterstützung sind für irgendein Regime, das wir vielleicht nicht so mögen oder dass wir da doch etwas Positives damit machen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn Radfahren und insbesondere Gravel ist alles über Freedom, also diese Freiheit, und dann müssen wir doch auch die Rahmen in Freiheit bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, in Asien bedeutet das dann mehr oder weniger Taiwan. Von den
Da holt ihr jetzt von
den
normal
herkömmlichen Produktionsstellen für Fahrräder. Und dann Sachen, die dann wirklich, wirklich gut in Taiwan gebaut werden können, sind dann Gabel und Lenker, auch weil die in Portugal nicht gebaut werden. Also die fokussen wirklich auf den Rahmen. Da haben wir gesagt, okay, bauen wir einen Rahmen in Portugal und ein paar von diesen anderen Sachen in Taiwan.
Deswegen dieses Made in Freedom am Ende, ne?
Genau. Das
demokratische Länder.
Ja. Und das, um klarzustellen, dass wir machen das für uns selber. Also es ist für uns nicht wirklich etwas, also es ist kein Wettkampf in ethischen Superiorität oder was
auch immer. Man findet es nicht.
Und es gibt vielleicht Kunden, die das schön finden und Kunden, die das total egal ist. Ja, es gibt, wir haben sehr gute Freunde in der Industrie, die sehr vieles in China produzieren und das muss jeder selber wissen. Also für uns ist
also ihr geht jetzt nicht los.
Der Grund, warum wir das gemacht haben. Für uns, aber also unsere Entscheidung für uns selber, also nicht um das jetzt
zu verurteilen oder wie auch immer.
Ja, oder einfach marketingmäßig auszuschlachten oder dass wir jetzt da Inclusion und weiß nicht was und alles machen oder sondern es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, weil
Produkte habt ihr ja auch gar nicht in der Hand, die an das Rad angeschraubt werden.
Das ist einfach ein Wanderzirkus, oder? Das hat alles irgendwo in Taiwan angefangen, dann ging es nach China, dann ging es nach Kambodscha und Vietnam und es wird eigentlich immer wie schlechter. Also die Umweltstandards werden immer wie schlechter, wie produziert wird und auch eben halt die Mitarbeiterstandards. Und von dem her eben ist das eigentlich so eine bewusste Entscheidung, hey, eben, wir machen es für uns.
Weil wir dich auch wussten, weil wenn man so etwas fragt, aber wie sieht es dann aus mit, oder findest du das dann eine Demokratie oder ist das dann so schön? Ist alles dann optimal in Portugal? Oder
wäre die falsche Partei gewählt und schon ist Portugal böse, ne? Das kann ja auch passieren.
Oder, und irgendwo musst du auch einen Punkt setzen. Oder wir versuchen das so weit wie möglich umzusetzen, zum Beispiel jetzt auch bei der Verpackung. Versuchen wir so viel wie möglich mit Karton zu arbeiten und nicht mit Plastik. Aber wie gesagt, das ist nie so, dass es einfach im Mission Statement auf Linie 1 stehen wird, oder? Und dass man uns angreifen kann, wenn das vielleicht bei gewissen Sachen nicht so ist, oder? Weil
habt ihr auch Produktionsvorteile durch diesen? Ich meine, wir haben mal gefragt, ob wir da filmen dürfen. Da hast du gesagt, nee, das ist schon.
Ich denke,
schon
in Zukunft kann man das schon machen. Aber, aber wir wurden auch mal zuerst wirklich
also
voller Produktion sind. Also war nicht mehr der.
Aber das ist schon so, dass ihr da auch Vorteile habt, weil ihr da enger zusammenarbeiten könnt, mitentscheiden dürft auch und solche Sachen mitentwickeln auch dürft.
Entwickeln von?
Von dem Produktionsprozess selber, seid ihr da auch mit beteiligt?
Also ich rede manchmal mit dem Manager dort über, was wir dann in Zukunft vielleicht bei der Produktion machen könnten oder was für Technologien da interessant wären für uns als Kunde. Ist nicht, dass ich bin nicht damit beteiligt, dass die machen die Produktion Technologie, aber sicherlich sind wir da, es wäre schon schön, wenn wir diese oder diese Technologie benutzen würden können, weil dann können wir so machen statt so und auch mit der, insbesondere mit der Move von der Produktion nach Italien, ich habe ziemlich viel gelernt, aber was da wichtig ist und ich denke, es ist auch für Carbon Team ist es natürlich schön, dass man einen Kunde hat, der auch ein bisschen mitdenkt, also den halben Prozent mitdenkt über Produktion, weil die meisten Kunden sind natürlich einfach, die können einen Rahmen konzipieren, aber die wissen nicht, wie es dann produziert wird. Das ist dann hundertprozentig Carbon Teams Sache und das ist, ich denke, für Carbon Team ist es schön, dass jeder von der Markt sagt, das wäre schon schön, wenn wir auf diese Richtung konzentrieren könnten, weil das würde schon Vorteile geben für deine Kunden. Nicht nur für uns, aber für alle Kunden.
Und ihr habt jetzt, die Produktion der Rahmen, meine ich, läuft ja auch, glaube ich, schon reibungslos durch, was ich so gehört habe oder was wir besprochen haben. Die Verzögerungen, die kommen jetzt tatsächlich durch die Komponenten zustande wahrscheinlich. Ne? Das habt ihr das unterschätzt, dass da auch bikebranchenmäßig auf einmal Kapazitäten in Fabriken weggefallen sind, die vorher Herstellern?
Auch die Produzenten in Taiwan sind eigentlich super.
Okay.
Wie gesagt, es ist alles.
Also du hast immer wieder
alles meine Schuld.
Okay, weil du es.
So ist es.
Ja, gut.
Nein, Schulden würde ich jetzt,
kann ja auch bejahen, oder?
Ja, es hängt auch damit zusammen, dass du immer noch Ideen hast, oder? Also
es ist nicht der Schuld vom Produzent, dass
ein Teil der Verspätung ist sicher, dass du im Dezember kommst und denkst, hey, wir müssen das noch anders machen. Ich glaube, das ist besser.
Das haben die dann sehr schnell durch.
Und sicherer, da haben die Produzenten eigentlich in Rekordzeit reagiert, oder?
Aber das ist wahrscheinlich auch, wenn man einmal.
Und das Gute daran ist, das ist jetzt alles,
Ja, gut,
das wird sich nicht
einmal,
jetzt auch wieder den nächsten Modellen, weil das sind neue Technologien, eben wie diese ganze Verstellbarkeit, das ist jetzt gemacht, oder?
Okay.
Und das wird sich jetzt nicht jedes Mal, wenn wir ein neues Modell bringen, wieder.
Und das war am Ende die Herausforderung, weil Rahmen T47 einbauen ist wahrscheinlich easy, aber wenn man dann im Steuerrohr auf einmal so viele kleine Schräubchen ist wahrscheinlich
aber viele so neue Sachen, die auch noch nie gemacht haben,
ganz einfach.
Okay. Und da muss ich sagen, wir haben wirklich da Zulieferer, die wirklich super sind und auch selber mitdenken. Also wir sagen, okay, jetzt ist es Schluss und die dann nach einem Monat sagen, hey, wir haben noch eine Idee, um im Parallel, also nicht, dass du dann, die hören dann nicht auf, weil wir wissen, das können die dann nicht machen, aber im Parallel haben wir noch etwas entwickelt und können wir jetzt das dann doch besser so machen.
Okay.
Aber jetzt ist wirklich so, also nächste Woche fangen wir an auszuliefern.
Okay.
Juhu. Ja, also die ersten Mediums gehen raus.
Ja.
Okay. Und dann wird wirklich so, das Ziel ist eigentlich bis Ende Mai, ja, sag mal Anfangs Juni, dass dann wirklich alle draußen sind, also beide Größen. Ja, also die M's werden alle im Mai draußen sein und dann die L bis Anfangs Juni.
Ist das denn so, dass euch das belastet, dass ihr sagt, okay, wir haben im August gesagt, wir kommen im Dezember und im Dezember gesagt, wir kommen im März und sonst wie, oder muss man das, oder bist du es sowieso gewohnt?
Nein, das belastet natürlich schon, oder? Das ist, ja klar, du bist halt zwischen Kunde und Lieferant, oder? Auf der einen Seite versuchst du, den Lieferant zu pushen, ohne ihn wirklich jetzt einfach an die Grenze zu bringen, dass der sagt, weißt du was, komm, ich habe auch noch anderes Business, du nervst. Mhm. Und aber eben auf der anderen Seite hast du die Kunden und das ist klar, das ist, ich sage jetzt mal, was von Oktober zu Januar verschoben wurde oder was auch das immer war, kann mich nicht mehr erinnern. Das ist nicht so schlimm, oder? Dann von Januar zu Februar auch nicht so schlimm. Aber
jetzt
dann
ist
kommt
halt
irgendwann
Saison,
mal März, oder kommt April, oder? Und dann ist Saison. Dann
jetzt will scheint ich halt die Sonne, fahren. Ja.
Aber ich denke mir, das Gute bei unseren Kunden ist, dass die sehr loyal sind auch. Also die sind zum Teil, haben die natürlich schon einen Open. Also ich denke mal, wahrscheinlich
auch. Der Schmerz ist nicht groß, weil man ja schon ein schönes Fahrrad fährt.
Ja, aber das hat Leute natürlich auch, die hatten gedacht, okay, meine Frau feiert ihren 50. Geburtstag in Mai, ich möchte ihr ein schönes Fahrrad geben. Ja. Oder ich hab diesen Wettkampf im Juni, den schon, ich bin jetzt schon 3 Jahre beschäftigt, um dafür zu trainieren. Jetzt habe ich den Lotterie dieses Mal gewonnen und das also es gibt ja ein paar, natürlich, es gibt Leute, für denen es nichts ausmacht, aber es gibt auch Leute, für denen es
wirklich, nicht wirklich schade ist. War nicht dann, lustig, dann kann man ganz ehrlich sagen. Ja. War nicht lustig, eben haben viele auch zum Teil waren enttäuscht und jetzt ist es wirklich langsam unseriös, das hast du doch 3-mal gesagt. Und das ist halt eben, das war nicht voraussehbar, weil sonst, aber ich bin jemand, ich sage lieber etwas Schlechtes und dann bist du besser, wie eben, es war einfach nicht voraussehbar.
Aber du hast jetzt ja so ein, oder ihr beide habt auf eurem Blog und per E-Mail, glaube ich, auch so eine entschuldigende E-Mail-Beitrag geschrieben.
Nur ich.
Nur du.
Falls das mal schon war.
Fand ich super. Haben wir auch, glaube ich, in unserem Podcast so ein bisschen thematisiert in der letzten Sendung, wo ich sagte, okay, warum nicht schon eher, warum nicht
ich glaub, immer ganz einfach
so
sagen,
Zwischen-Updates?
Weil wir es einfach nicht wussten. Wir wussten es einfach nicht.
Aber dass man dann, ja, okay.
Und es ist ja wirklich nicht, es war nicht der Rahmen, der das letzte Teil war, sondern es waren eigentlich die einfacheren Geschichten, die eigentlich länger gedauert haben, oder?
Ja.
Und eben dort ist wirklich so, irgendwann kam der Punkt, da wolltest du nicht nochmal etwas sagen, was falsch ist. Und dann hast du halt gesagt, sage ich lieber nichts. Und klar hast du dann die kommen und finden, du jetzt hast jetzt 3 Monate nichts mehr gesagt, du hast schon gesagt, jetzt kommt das Ding. Ja, aber lieber. Eben, am liebsten hätte man etwas gesagt, hey, weißt du was, es wird Mai. Aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.
Naja.
Aber ich wollte nicht einfach nochmal, oder wir wollten nicht einfach nochmal etwas Falsches sagen, ganz einfach.
Ja, schwierig, kann man wahrscheinlich auch so aus unserer Sicht, also auch aus Händlersicht, wir sitzen da natürlich auch mit Kunden
logisch.
Und alle haben Bock und habt da das Konzept.
Nein, am Ende müssen wir alle davon leben, ist ja logisch, oder? Also wir sind nicht nur eine reine Engineering-Firma.
Ja, die Zukunft. Wie sieht eure Zukunft aus? Über das Concept Upper hinaus. Wie seht ihr das? Wir haben jetzt in unserem Podcast hier auch schon mal thematisiert und auch ich selber habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auf einmal die Tür zum Rennrad wieder aufgeht. auch durch neue Geometrien, durch neue Reifenfreiheiten, durch 32 mm, 35 mm Contis, die auf einmal schnell rollen, obwohl sie ein bisschen breiter sind. Weil der Gravel, weil in der Corona-Zeit viele mit Gravel angefangen haben und jetzt auch mal Bock haben, richtig schnell zu fahren, seht ihr das auch? Oder sagt ihr, ach, so ein Concept-Upper ist ja auch schon so ein halbes Rennrad?
Naja, was ist jetzt der Unterschied? Also man muss auch, weil wir, ja, wir reden mal von was wir vor 10 Jahren gesagt haben und vor 5 Jahren beim Podcast, und man muss ja auch sehen, dass auf dem Moment, wo der Straßenrahmen umgewandelt ist von Felgenbremse auf Scheibenbremse und auch mehr Reifenfreiheit bekommen hat, ich sage, was ist jetzt der Unterschied? Jetzt, es gibt jetzt nicht mehr zwei verschiedene Räder wirklich. Es gibt nur diesen Continuum auf Reifenbreiten.
Ja, also 35, es gibt 35. Nur Dropbar-Fahrräder mit unterschiedlichen Reifenbreiten.
Genau. Ja. Und natürlich unterschiedliche Geometrien, also aggressiv oder mehr komfortabel Allroad oder wie man das auch nennen möchte. Also ich denke, dass wir jetzt, und der Bicycling Magazine in den USA hat ein schönes Artikel darüber geschrieben, dass eigentlich haben wir das alles falsch genannt. Also dies alles, das sind Roadbikes. Ja. Diese anderen Dinge, die wir Roadbikes nennen, das sind Racebikes.
Okay.
Und also wenn man den Tour de France fahren will, nimmt man so einen Bike. Aber für die meisten Leute, die keinen Wettkämpfe fahren, macht es Sinn, um ein Roadbike, also ein Gravelbike zu kaufen. Wie groß man dann den Reifen nimmt, das heißt, den man reinbaust, okay.
Ja.
Hängt davon ab, wo man wohnt und wo man fährt. Aber das ist eigentlich für den Großteil der Kunden eigentlich der beste war. Und das kann dann natürlich jetzt auch, also es kann ein Straßenrahmen sein mit 35 mm Reifen oder ein Upper mit 35 mm Reifen. Die fahren sich ziemlich ähnlich.
Ja, ja.
Aber wenn man dann Bock hat, auf wirklich schwierigen Gravel zu fahren mit einem großen Reifen, dann auf der einen kann man es dann und dann auf der anderen nicht.
Okay, das heißt, in eurer Welt gibt es kein Gravelbike mehr, sondern nur, also theoretisch hätte die Welt anders aussehen können, wenn man nicht nach dem Untergrund gegangen wäre, sondern dann hätte man einfach nur Road, weil die Road kann asphaltiert sein, muss nicht asphaltiert sein. Und die asphaltierten Roads sind teilweise schlecht. Also das ist meine Erfahrung, dass wenn du eine schlechte Straße hast, die fühlt sich schlimmer an als ein normal, auch ein mittelmäßiger Schotter fast. So mein Gefühl, wo ich denke, ja gut, wenn der Schotter natürlich ein Schlagloch nach dem anderen hat und du Slalom fährst, ist was anderes. Aber wenn du einen schönen Wirtschaftsweg hast, der fährt sich manchmal schöner als hier so eine Asphaltstraße, wo hier ein Klops und da wurde mal neu geteert und da nochmal ein Loch zugeteert. Ist eigentlich stimmt.
Ja, ich komme jetzt gerade von 4 Tagen in Toskana auf super, super schlimmen Untergrund gefahren haben. Also jetzt, der Schotter kann noch schlimmer sein als einen schlechten Asphaltstraße, aber im Allgemeinen hast du sicherlich recht. Ja. Und ich sage nicht, dass jetzt diesen Rahmen, der nur 35 mm Reifen passt, dass das keinen Zweck hat, weil natürlich, wie wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, okay, die Leute tauschen ihren Laufrädern nicht aus. Mhm. Und wenn man jetzt also einen Rad hat, denke ich, muss das eigentlich immer ein Gravel-Rad sein. Das macht, hat man eine andere Möglichkeit. Aber wenn man ohnehin 2 Fahrräder hat, weil man oft auf die Straße und oft Gravel fährt, dann kann natürlich der Straßenrahmen auch prima ein Rahmen sein mit nur 35 mm Reifenfreiheit, weil man doch nie einen größeren Reifen anbauen will, weil man das andere Rad hat. Mhm. Also es gibt auch immer Sinn, um das zu machen, weil wenn man sich natürlich limitiert auf 35, kann man wieder bisschen weniger Gewicht, bisschen mehr Steifigkeit, bisschen mehr das. Also man kann schon Sachen machen, die man dann auf einem puren Gravelrad nicht machen kann.
Und die breiten Reifen, wenn man jetzt sieht, dass das Upper hört so bei 44 mm wahrscheinlich auf. Und
ja, 44 auch ein bisschen Witz natürlich intern. Also es geht jetzt um den, wie man den Reifen wie die also die Dimension, die man messen
kann. Ja.
Also es gibt natürlich auch genug 45 mm Reifen, die da reinpassen. Oder
hätte ich jetzt auch gedacht.
Darf man
aber offiziell nicht sagen wahrscheinlich.
Aber das ist halt so, dass du, wenn du halt eine breite Felge hast und hast einen 42 Reifen, kannst du zum Teil jetzt schon auf 45
messen. Das würde dann auch passen in den Upper-Konzept und so wahrscheinlich.
Aber also einen Teil, was wir jetzt auch, also wenn wir jetzt weiter in die Zukunft gucken, also die Idee ist jetzt, okay, das ist jetzt die Formsprache und neue, also wie jetzt der Up und der Mind und der White, die haben wirklich die gleiche Formsprache. Man kann immer so sehen, die sind Teil der ganzen, die gleiche Familie.
Sie fühlen sich auch ähnlich an.
Genau, und das wird hier auch so sein. Also die Ideen, die wir haben von der Formsprache, von Aerodynamik versus Komfort, und die Idee von die Handling-Geometrie und so, das wird man auch in den nächsten Jahren auf all unsere Produkten so sehen. Und dann natürlich, okay, den neuen Up, neuen Mind, neuen White, das wird's, die werden alle so aussehen. Und dann ist unsere Idee, dass am Ende dann wirklich die auch mehr differenziert sind. Also jetzt der Überlappung zwischen Up und White eigentlich ziemlich groß. Also die meiste Strecke, die man fahren geht, könnte man auf einer der beiden fahren und das wäre also eigentlich egal, welche man nimmt. Und jetzt wollen wir wirklich so sagen, okay, Mind, Straße oder leichten Gravel bis und dann danach kommt dann Upper, so auf diese 35, 45 Reifenbreite ungefähr und dann 50 plus ist dann wirklich wide, also dass der wide und der up auch weiter auseinanderlegen für Reifengröße
und für die lagen jetzt ziemlich nah, die haben Benutzung. Sich oft überschnitten. Also wir
genau, und das werden wir jetzt ein bisschen auseinanderstellen. Das wissen wir sicher, dass es so diese Formschwache hat, wissen wir auch sicher. Wann die dann genau kommen, können wir nicht sagen, weil es immer so bei uns, und das haben wir jetzt, haben es zu früh angekündigt natürlich, aber es gibt so viele Projekte, die wir anfangen und nicht, die es nie zu der Außenwelt Stage kriegen, das können wir nicht sagen, okay, jetzt wissen wir, dass der 1. Juni sind wir fertig mit dem Upper Concept und dann der Mind kommt dann und der White kommt dann. Aber es kann auch ziemlich schnell gehen. Also wenn wir dann etwas zusammenbauen und dann sagen, hey, das ist genau, was wir wollen, dann geht es auch sehr schnell.
Kann man vorher nicht wissen, ne?
Nee.
Ich habe hier das Zitat, ich habe mir tatsächlich das Zitat mal aufgeschrieben von dir, zu dem Design auch nochmal, wo if it feels wrong, it's probably right, hast du mal gesagt.
Kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ne? Das war in der Folge 9.
Das ist das Schöne, wenn man älter wird, man macht Raum für Neues.
Genau, ganz spannend. Okay. Wenn ihr ein Rad bauen müsstet, was nicht White Mind irgendwas ist oder wolltet, habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht und was wäre es dann? Wieder ein Mountainbike?
Haben wir das vor 5 Jahren gesagt?
Nö.
Okay. Was? Cargo-Bike, denke ich, oder?
Du Cargo-Bike, ja. Oh. Ich nicht.
Oh, nur ich? Okay. Ich
dachte, kann sein, dass das Cargo-Bike gefallen ist.
Wir werden drüber...
Nee, ich habe immer noch dieses Foldable-Bike, weißt du, dieses super sexy Foldable-Bike, das du in den Zug nehmen kannst, leicht, jetzt mit elektronischer Schaltung, kannst du da halt wirklich wireless... ganz andere Designs machen, wie jetzt im Markt sind. Oder ich finde, das eigentlich ist alles hässlich, was im Markt ist. Oder das, was hübsch ist, wie so ein Strada, das kannst du nicht fahren, oder? Mhm. Also, und ebenso. Strida wäre so das Vorbild für mich.
Super schön und unfahrbar.
Optisch, aber unfahrbar. Ja. Und sowas, das wäre so noch ein Traum von mir. Aber wir können auch ein Cargo-Bike
machen. Ich mag ja das Brompton immer noch, muss ich sagen.
Das ist schön,
die haben auch ikonisch cool, und mit Titan ikonisch. Und so. Aber es ist immer noch alte Technik von vor 50 Jahren. Aber ist aber auch irgendwie wieder ganz geil wahrscheinlich.
Ist sehr geil, ist halt einfach so ein bisschen...
Und mit den Augen zu denkst du nicht, hey, ich fahre jetzt ein...
Nee, das ist schnell.
Ein Straßenrad mit... Also man weiß, okay, ich fahre jetzt ein Brompton.
Ja.
Und,
es müsste einfach noch so simpler sein, leichter sein. Weißt du, du machst eine Tasche dazu und du kannst das gerade unter deinen Zugsitz schieben und... Aber eben, du, ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre haben wir genug zu tun, von dem her.
Titan oder Stahl, habt ihr da mal drüber nachgedacht, mal mit anderen Materialien zu arbeiten, oder ist das völlig...
Stahl würde ich machen, Titan nicht. Ja, Stahl würde ich tun.
Ach, und warum Titan nicht?
Boah, ein bisschen blödes Material für Fahrräder.
Fährt sich aber ganz cool, was ich bis jetzt so erlebt habe. Also ich habe ja ein normales Brompton und jetzt ein Titanbrompton. Fährt sich das Titanbrompton eine Welt
okay, anders. Okay, sagen wir mal, für Brompton würden wir Titan genehmigen, okay. Aber...
Aber für deine für speziellen Formen wahrscheinlich.
Für Cargo-Bikes nicht.
Ja, für Cargo stimmt, ja.
nee, aber... Ja, nee, Stahl ist schon... Steel is real.
Steel is real.
Einer Edelstahl meiner... oder egal welchen Stahl? Edelstahl oder...
Wow, sure, why not?
Einer meiner letzten wirklich Sachen, die ich machen will, ist mal meinen eigenen Stahlrahmen schweißen. Das ist immer noch so ein auf meiner To-Do-Liste.
Das hat André gerade gemacht.
Ja.
Der hat gerade vor...
Finde ich einfach schön vom Handwerk
in Berlin her und so. Eine Woche lang sein eigenes Rennrad geschweißt. Und fährt damit super gerne.
Das ist einer meiner größten Regrets.
Das, wie hieß es bei Cervelo?
Ja, Dario Pegaretti hat mich gesagt, hey, komm mal vorbei und dann schweißen wir zusammen einen Rahmen und dann ist er natürlich verstorben.
Okay,
das,
okay.
Das wäre schön gewesen.
Ja, ja. Was, so zum Abschluss auch nochmal. Erstmal ganz interessant noch, ich habe noch ein Zitat hier irgendwie reinkopiert. Da habt ihr damals schon gesagt, Rennrad wird Nische, Rennrad ist ein Gravel, du hast es auch mit dem schönen holländischen Akzent, Rennrad ist ein Gravel Rad mit nicht genügend Reifenfreiheit. Das hast du damals schon gesagt. Ganz spannend. Und Gravel kann alles wie Rennrad, nur mehr. Und da habt ihr dann sozusagen damals schon gesagt, okay, Gravelrad ist eigentlich ein Rennrad. Kann ja.
Ja, ist ja genau
außer, dass es mehr kann.
Scherer vorher gesagt hat. Eben ein Rennrad ist eigentlich das für die Jungs, von die Pro Tour fahren, oder?
Ja, ja.
Alles andere ist ein anderes Segment, wie auch immer das heißt.
Und damals habt ihr auch schon gesagt, 35 mm war für alles. Aber gesagt, wenn einer alles machen will, 35 mm, geht alles mit. Und da gab es keine 35 mm Slicks. Das war eine Zeit, da gab es...
Auch für Straße, ja.
Ja, da gab es das noch nicht. Was war euer größter Fail in den letzten 10 Jahren?
Oh, so viele.
So viele? Mir ist gar keiner bekannt, der hat alles schön kaschiert.
Also ich denke, die Fehler, also die Produkte, die es nie zur Produktion geschafft haben, das ist schon 1 Million Euro.
Ja, locker.
Einfach, ne?
Ja, locker.
Wo ihr dann beim Prototypen gemerkt habt, geht nicht, oder wie?
Oder bei,
entweder das.
Oder bei Produktion schon, like, you know, den Formen schon gebaut. Und,
ja.
Okay. Also wir haben, hast du unten auch geschrieben.
Eine Form gibt es unten.
Ja, wir haben die Formen, also wir wissen nie, was wir machen sollen mit diesen Formen.
Da gibt es noch ein Rad und dieses Rad hat 400.000 Euro gekostet, das steht unten.
Ja.
Da gibt es ein Rad davon.
Hast du den Fully auch? Hast du den
der Fully habe ich zu Hause, ja, das fahre ich noch.
Ach, das gibt es auch,
ein Fully. Das gibt es auch noch, ja, wir hatten ein Fully-Projekt. Das könnte man ganze Podcast darüber machen.
Okay.
Ja. Aber sind das Failures? Nein, das ist wirklich wie Teil von der
Geschichte. Ja gut, von ohne der das Geschichte. Wäre vielleicht was anderes nicht passiert.
No risk, no fun. Also es ist wirklich so ein bisschen das out of the box. Ja, es funktioniert nicht immer alles.
Das kenne ich auch. Trial and error. Also du probierst Sachen und dann geht es nicht und lernst aber so viel draus, dass das nächste dann hoffentlich funktioniert. Ne? Was würdet ihr nie an einen Open schrauben?
Kann ich nicht sagen, aber ich weiß es.
Ja?
Hat nichts mit dir zu tun. Oh. Ja, nee, keine Angst.
Ja. Kann man nicht sagen?
Vielleicht nie mehr wäre der bessere Ausdruck.
Wir sind eigentlich sehr offen, also man kann alles draufschreiben, was man will.
Ja, ja. Ich finde auch.
Ja. Aber er hat sein, also sein Commuter Open mit dem
Mit Flatbar oder so.
Den, auch okay. Den Rack.
Ja, ja.
Was ist das mit den Taschen? Den Grammtasche?
Ja. So. Nein, ich finde eigentlich wirklich, also eben das ist spannend dran, das ist einfach total vielseitig. Und
das war eigentlich auch am Anfang von Gravel das Schöne. Also es gab schon Gravel-Events, ohne dass es Gravel-Fahrräder gab.
Mhm.
Also bin ich dann, wie ist das jetzt, 13, 14 Jahre her? So in den USA gegangen für Almanzo Gravel Ride, so 100 Meiler. Und da hat man also Cyclocross-Bikes, Mountainbikes, Mountainbikes mit Dropper, Straßenrahmen mit so viel wie möglich Reifenbreite da reingesteckt.
Ja, ja.
Also man hatte alles, nur keine Gravelräder.
Ja.
Und das war schon schön. Also man man bastelt sich etwas zusammen und dann, und das ist noch immer schön. Also,
das ist noch immer schön,
aber ja. Aber wir können nicht sagen, hey Leute, wir finden es schön, wenn du da, also dann da Löcher reinbohrst und was auch immer macht, aber es ist eigentlich schon ziemlich schön, wenn Leute selber etwas zusammen basteln.
Ja. Gibt irgendwo in irgendeinem alten YouTube-Account von mir gibt es eine Fahrt, wo wir 150 Kilometer nachts mit Cyclocross-Rädern bei uns durch den Deister gefahren sind, vor 15, 20 Jahren, als Gravel wirklich gar nicht. Und das scheinbar musste das irgendwann kommen, dass Leute das haben.
Viele sagen ja, der Godfather of Gravel war John Tomac, wo er da mit seinem Dropout Downhill-Rennen gefahren ist, 1990, 91, 92. Anyway, es gab es schon immer und wie so oft.
Ja, es war sehr spannend. Ich habe ja tatsächlich euch kennengelernt und hatte davor schon diese Idee, ich baue mir für einen Urlaub oder auch für Vielseitigkeit ein Rad, wo ich Crosser drin, Reifen drin hatte, glaube damals 33, 35 Millimeter stollig und bin damit auch in den Alpen die Schotterwege hochgefahren und gleichzeitig einen Rennradlaufradsatz mitgehabt. Und dann witzigerweise kam das Open, wo man sich draufgesetzt hat und hat gesagt, jetzt fühlt es sich richtig an, weil der Crosser fühlte sich nie richtig an. Der war ja dafür gedacht, schnell um Kurven und im Matsch und so weiter zu steuern und den auch durch die Gegend tragen zu können vielleicht noch. Der fühlte sich nie richtig an. Und das Upper war das erste Rad, was sich richtig angefühlt hat, wo man drauf gesessen hat, ja, so fühlt sich mein Rennrad ja auch an. Das war ganz spannend. So habe ich euch kennengelernt damals. Mhm. Ganz witzig. Und das war heute wieder so ein Aha-Moment. Man setzt sich drauf, ja, fühlt sich anders an, aber richtig. Dann kann man sagen, okay, und das ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz schönes Schlusswort, weil das ist ja das, was dann wieder versöhnt, wenn man so lange auf ein neues Fahrrad warten muss. Ihr seid ja niemandem verpflichtet, ne? Außer euch selber, dass ihr vielleicht irgendwann auch mal einen Euro damit verdienen wollt.
Gut, wir haben schon ein paar Angestellte,
genau.
Ein paar Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Das ist so ganz...
Das schon, aber als Kunde hat man ja immer diesen Anspruch, die müssen doch jetzt endlich mal liefern.
Aber das ist sicher so, das können wir natürlich ein bisschen lockerer angehen als Große, die dann einen riesen Overhead haben. Also unser Overhead ist einfach Engineering.
Haben wir übrigens auch, wurde mir über Instagram ein Podcast zugespielt, wo du angeblich deinen einzigen Vortrag gehalten hast. Über 12 Minuten Bolt oder sowas, wo du über Simplicity für Dings geredet hast.
Das ist nicht der einzige, aber das war ein bisschen anderen. Ja.
Ganz spannend, wurde dann auch damals schon erzählt hast, zu zweit ist am besten. Alleine ist am besten und zu zweit geht auch noch. Irgendwie so war der Quintessenz, glaube ich. Ihr seid jetzt aber zu fünf, glaube ich, ne? Vier oder fünf?
Ja, aber es sind natürlich ein bisschen mehr, oder? Weil wir haben halt viele Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten.
Geschäftspartner,
Über längere Zeit. Ja, zum Beispiel eben Marc, unser Social Media Guy, ein Fotografer.
Ja.
Der ist zwar nicht hier angestellt, aber...
Also auch nicht Fulltime, aber...
Nicht Fulltime, also wir sind vielleicht sieben, so, wenn man es Fulltime umrechnen würde.
Wir haben schöne kleine Unternehmen, wir wissen noch nicht mal, wie viele Leute.
Ja.
Hängt davon ab, wie man es zählt.
Hängt davon ab, wie man es zählt.
Genau, aber klar, das kenne ich auch bei mir.
Wir sind sehr klein, das kann man, glaube ich, sagen.
Ja. Nee, also ich bin wirklich geflasht. Vielen, vielen Dank für die Information. Und wir freuen uns drauf, die ersten Rahmen hoffentlich dann bald in Hannover auch zeigen zu können, euch in Real Life zeigen zu können, dass ihr sie dann auch mal fahren könnt. Und wünsche natürlich viel, viel Erfolg bei allen weiteren Projekten.
Dir auch. Und hoffentlich, du bist ja Teil von unserem Erfolg.
Ja.
Von dem her wird das eine spannende Geschichte werden. Nee, also
Tiere Spaß. Also das hat heute echt Spaß gemacht.
Ja, es wird auch in Zukunft wieder sehr viel Spaß machen. Das ist wirklich...
Die letzten Jahre nicht so viel, aber jetzt die kommenden Jahre wieder mehr.
Naja, und aus Händlersicht, ich kriege ja viel tolle Sachen immer zu fahren und die sind auch alle toll. Ne? Ja. Also ich will ja genau wie ihr sagt, ich habe auch tolle Geschäftsbeziehungen, tolle Hersteller, die wir auch selber anbieten. Aber ich habe es lange nicht erlebt und habe es auch nicht erwartet, dass man doch von einem Modell zum nächsten, dass das doch so ein großer Sprung sein kann, wenn man eigentlich vorher schon zufrieden war. Ich habe letztes Jahr noch ein Video hochgeladen, 6 Jahre Open Upper, gesagt, ich weiß nicht, ich kann mir nichts Neues kaufen. Das ist einfach zu geil alles, ne? Funktioniert. Hab zwar jetzt noch ein zweites daneben und wechsle keine Laufräder mehr, habe das alles genau erklärt in dem Video und es ist auch alles so, wie es ist in meinem Leben. Und dann, dass ihr dann doch so einen großen Schritt hättet, bin ich echt begeistert. Gut, ja.
Müssen wir noch erklären, warum da seine Badewanne im Shorts
sieht man nicht auf der Kamera.
Ich glaube, der Duschkopf ist zu sehen. Duschkopf sieht man auch. Vielleicht könnte man auch denken, dass es ein Telefonhörer ist.
Ja, genau.
Genau, das ist es auch. Das ist also ein Customer Service.
Ja, der Customer.
Okay, nimm mal auf. Wer ruft dann? Hallo?
Was? Ein Problem mit dem Tretlager? Nee, gibt's bei uns nicht.
Ich habe das aber auch nicht hinterfragt, warum hier oben so ein schönes Bad drin ist. Hier war bestimmt mal eine Mauer drin, oder? Also waren das mal zwei Zimmer?
Da war eigentlich, das ist ja der andere Teil vom Büro, wo man ja nicht hier rüberkommt. Das war eigentlich verbunden hier eigentlich.
Aber den Bereich habe ich noch nicht gesehen, da wohnen jetzt andere, oder wie?
Nee, da hast du schon geschlafen drin.
Ach, das ist der hinten?
Ja, genau.
Und die Tür habt ihr zugemacht?
Ja, nicht wir, ja, der es umgebaut hat. Ja.
Also da die Tür zu und hier wäre normal, und das Bad war wahrscheinlich hier schon drin.
Wir sind natürlich ein bisschen gewachsen während Corona, sind auch wir gewachsen und wollten auch so ein bisschen Social Distancing haben. Und am Anfang hatten wir ja nur den unteren Stock und dann haben wir...
Ja, das weiß ich noch, als wir zuerst unten waren, unterer Stock, hier oben konnte, habt ihr so euren Bereich gehabt und der hier ist dazugekommen.
Ja, genau.
Und das Bad sieht ja sehr, sehr frisch gemacht aus, das war aber wahrscheinlich drin, das hat nicht
ihr euch... Nee, das wurde alles hier... Benutzt. Das ist nie benutzt.
Wird nicht benutzt.
Weil das ist immer, wir denken immer so nach harten Meetings, machen wir hier zusammen eine
Entspannungs-... Ja, schön, sitzt ihr beide.
Warte, ja, so.
Nächste Podcast möchte ich...
Aber das Problem ist, wir haben einfach die Badeende und wir zwei, es passt nicht alles, zu dritt geht's einfach nicht.
Vorhin habe ich mit André überlegt, das kann doch nicht sein, warum ist jetzt hier das Bad?
Es war eine Wohnung.
Es war eine Wohnung, aber...
Ja, sehr cool. Bevor ich die Kamera jetzt gleich ausmache, schwenke ich da nochmal rüber. Verabschiede mich jetzt nochmal bei euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Details dabei. Bedanke mich nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch so viele Insights gegeben habt. Immer sehr spannend.
Danke dir auch fürs Herkommen. Jetzt sind wir gerade im Sack.
Genau. Und war sehr cool hier bei euch. Schön, das war ja das Spannendste. Seit August habe ich gedacht, ich will das Rad jetzt mal fahren. Und dann gab es ja den Prototypen, der, glaube ich, noch nicht fahrbar war erstmal, weil ja Steuerrohr noch nicht fertig war und so weiter. Und dann, ich kann ja ein Rad immer erst verstehen, wenn ich es einmal gefahren bin. Genau wie du ja auch.
Ja, das geht mir gleich.
In dem Augenblick verzeihst du ja Gérard alles wahrscheinlich dann.
Ist so.
Also, vielen, vielen Dank. Ich schwenke jetzt hier nochmal rüber. Ihr, die nur zuhören, müssen jetzt trotzdem einmal einen Klick bei YouTube produzieren. Am besten klicken, angucken, wie es hier aussieht und dann trotzdem das Video durchlaufen lassen. Das ist besser für einen Algorithmus, wenn es ganz geguckt wird. Einfach morgens anschalten, wenn er abends zurückkommt, ist es durch. Was haben wir denn? 2 Stunden geht ja noch. So, ich schwenke mal. Tschüss.
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 So sieht das hier aus. Hier ist das Bad.
Da geht's weiter. Zu unserem kleinen Showroom.
Ja. Genau.
Und dann ist die Büros hier hinten, Teile Büros.
So, dann schalte ich ab.
Tschüssi.